Also, hier steht, Dennis von Heir to the Empire und Caro von Jedi Rocks sprechen in der heutigen Podcast-Folge über Star Wars Outlaws. Oh, nix! Die sprechen heute über unser Spiel und ob es ihnen gefallen hat. Ich wette 100 Kredits, dass es ihnen gefallen hat. Was, du bist dagegen? Du hast vollkommen recht. Ich wette 200 Kredits, dass es ihnen gefallen hat. Komm, wir hören mal rein.
Davis. Die neue Lieblingsgaunerin der Unterwelt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Podcast. Ich bin der Dennis und ihr habt es gehört, ihr habt es auch wahrscheinlich schon gesehen, ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute wieder mal an meiner Seite die wunderbare Caro Cosplayer vom Podcast Jedi Rocks. Hallo Caro.
Hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Und ihr habt es auch schon gesehen, um was es heute geht. Wir werden heute euch eine kleine Review, unsere Gedanken zu dem super coolen, das ist quasi jetzt schon die Review an sich, aber zu einem ganz, ganz großartigen Spiel geben, und zwar Star Wars Outlaws. Begrüßt wurden wir von Kay Vess herself, Jessie Rust gewesen, die deutsche Stimme von Kay, mit Nix dabei. Und ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle geht an Jessie raus, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier nochmal ein kleines Intro einzusprechen. Das freut uns und sicherlich auch die ein oder anderen, die das draußen gespielt haben, auch in der deutschen Fassung.
Vielen Dank auch von mir. Ich habe nur ein bisschen geweint, als ich das erste Mal das gehört habe, als du das geschickt hast. So cute.
Es ist wirklich, wirklich fantastisch. Also das hat mir auch viel Freude bereitet. Und ja, genau wie dieses Intro mir viel Freude bereitet hat, hat natürlich auch das Spiel Outlaws uns viel Freude bereitet. Und wir haben am 31.07. zusammen mit Fluse über Outlaws gesprochen, haben so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Damals war das Spiel, glaube ich, noch einen Monat vor Release ungefähr. Und jetzt ist das ja schon ein paar Monate draußen und ich glaube, wir können ein Fazit ziehen nach einigen Spielstunden. Wir möchten hier an dieser Stelle auf zwei Dinge hinweisen. Einmal natürlich Spoiler. Wir werden ganz viel über dieses Spiel sprechen und wir werden mit Sicherheit auch das ein oder andere Inhaltliche besprechen. Also wenn ihr das Spiel noch spielen wollt und wollt so spoilerfrei wie möglich über die Planeten ziehen, dann schaltet doch vielleicht jetzt ab und hört später nochmal rein. Oder hört einfach mit und erfreut euch an unseren Gedanken. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, wir sprechen jetzt heute, Tag der Aufnahme, 20.11., ein Tag vor dem Release des ersten DLCs Wildcard und der Version 1.4, die auch dem Spiel noch ein paar Updates gibt. Wir reden so von beispielsweise, ja klar, dem DLC, der ist eine kostenpflichtige Erweiterung des Spielsettings selbst. Es gibt ein neues Szenario, was gespielt werden kann. Aber es wird auch für Nicht-DLC-Nutzer mit der 1.4 wird es auch ein paar neue Aufträge wohl geben. Genau, aber das heißt, alles, was ihr jetzt hört, ist noch vor 1.4 und vor Wildcards passiert. Von daher seid da vielleicht nicht überrascht. Und dann starten wir, liebe Caro, wenn du Lust und Laune hast, doch mal direkt in die, ja, in die Übersicht, in die Review rein zum Spiel.
Aber natürlich.
Aber natürlich. Ich glaube, wir sind auch die letzten Wochen sehr, sehr, wir haben sehr viel Kontakt gehabt, immer mal wieder. Und du hast auch das wunderbare Cover die wunderbaren Charaktere für dieses Cover gezeichnet. So rum ist es richtig. Also vielen Dank auch dafür. Und wenn ihr Lust habt, jetzt schon mal zu schauen, wer eigentlich Caro ist und ihr habt noch keine genaue Idee, in den Shownotes findet ihr ihren Instagram-Account, zusätzlich auch ihren Art-Account, wo sie auch Zeichnungen wie diese präsentiert. Also schaut da gerne rein an dieser Stelle. Und jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Wir schauen uns Star Wars Outlaws an. Und ich glaube, wir fangen einfach mal so von ganz oben an. Wir schauen uns mal das Setting an. Ja, wie hast du, liebe Caro, denn Star Wars Outlaws für dich empfunden? Wie hast du die Darstellung dieser Galaxie, die wir dort bereisen können, für dich empfunden? Wie hat dir das Open World gefallen?
Also ich glaube so, erstmal generell ist immer noch, wenn man die erste Folge gehört hat, wo wir drüber geredet haben, ich bin immer noch sehr verliebt in dieses Spiel und es wird für mich immer sehr weit oben bleiben. Nichtsdestotrotz habe ich Kritik anzumerken, kann es auch objektiv betrachten, aber jetzt rein vom Subjektiven, also das war einfach das erste Mal da reinzukommen, das erste Mal selbst einen Hyperraum zu starten und dann einfach zum nächsten Planeten zu fliegen,
oh ja,
dort im Weltall zu sein, auf dem Planeten zu landen, dann seinen Speeder zu nehmen und zu fahren, wohin es geht, jetzt, das war einfach schon mega. Also ich bin sehr wenig hin und her gereist, also man kann sich immer teleportieren und so, was ja Sinn ergibt bei so großen Open-World-Dingern. Das habe ich im Verhältnis zu anderen Spielen, glaube ich, recht wenig gemacht. Gerade von Planeten, also auf dem Planeten vielleicht dann schon mal, aber einen Planeten verlassen bin ich immer geflogen. Ich war so, das nehme ich mir mit. Und jedes Mal, ich so, jetzt ND5 macht einen Hyperraum und ja.
Das hat dir also viel Spaß bereitet. So muss es ja auch sein, das ist ja auch schön. Über die Kritik, die du zu äußern hast, da werden wir im Laufe der Folge drüber stolpern. Für mich, muss ich gestehen, war jetzt auch der erste Eindruck auch direkt ein Wow-Moment. Also wir starten ja erstmal in Cantobite. Das ist ja im Grunde erstmal so die erste Stadt, die erste Mission, in der wir loslegen als Kay, in der wir so ein bisschen ihre ersten Fähigkeiten kennenlernen, indem wir Nix auch lieben lernen. Und auch dieses ganze Szenario drumherum, also diese ganze Welt. Wir ehrlicherweise bereisen wir ja gar nicht so viele Welten. Es sind ja inklusive Cantobite, sind es ja nur 5 Welten, die wir aktiv bereisen, plus natürlich noch so Zwischenebenen wie verschiedene Raumstationen oder sonstiges. Aber du hast recht, dass dieser Moment, wenn man dann ins Schiff steigt, den Startknopf drückt und dann fliegt man durch die Atmosphäre ins All, das ist ein ganz, ganz toller Moment gewesen. Also dieses erste Mal, das ist mir auch so ein bisschen, auch die Musik, die dann gleich im Hintergrund mit reinspielt, das war ein toller Moment. Und
ich habe auch so geheult am Anfang. Also diese Anfangsszene, wo sie dann Cantobite verlässt und das war ja so richtig cinematisch. Ich so, oh mein Gott, das ist so schön.
Es ist so schön, ja. Ja, es ist auch wirklich schön. Also das muss man im Spiel gerade auch lassen. Also wir hatten in der Vorbesprechung ja auch drüber gesprochen, wie es denn sein wird, können wir wirklich das Spiel im Spiel übergangslos von der Welt in den Raum, in den Weltraum fliegen und auch wieder zurück. Und das geht ja sogar recht übergangslos. Natürlich, es ist schon auch ein Knopf zu drücken. Also wir müssen das schon bestätigen, wenn wir auf den Planeten wollen oder auch den Planeten verlassen wollen. Aber es ist zumindest nicht mit irgendwelchen Ladebildschirmen versehen. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also da habe ich gedacht, okay, das ist so gut geworden. Das ist so, also so viel Power dahinter steckt, das hätte ich nicht gedacht im ersten Moment.
Das stimmt, das war schon, ist schon gut gelaufen. Oder ja, beziehungsweise dieser versteckte Ladescreen von wegen, man hat ja immer diese An- und Abflugsequenz, aber es war jetzt nicht so, dass da so stand, so, wusstest du, wenn du Bagdad tankst, auch damals kannst du dich heilen. So, schleiche, damit Gegner dich nicht finden, diese Infos, die man in Ladescreens hat. Haben mir natürlich gefehlt. Das war leider nicht da. Großer Kritikpunkt, dass diese lebenswichtigen Informationen fehlen.
Du hast dich das Spiel also die ganze Zeit lang nicht geheilt, weil du es nicht wusstest.
Ja, genau.
Natürlich nur Spaß. Ist, glaube ich, jedem klar, dass das sollte man gehört haben. Jetzt haben wir gerade gesagt, es gab ja inklusive Cantobite nur 5 Planeten, fünf Planeten, die besuchbar waren. Das ist Tatooine gewesen, das ist Kijimi gewesen, das ist natürlich T'Shara gewesen, der Startplanet mehr oder minder. Und
Akiva
war es, ganz richtig. Gab es einen Planeten, der dich besonders beeindruckt hat, wenn du dir die mal alle zusammen anschaust?
Ja, also ich muss sagen, das ist auch so, vielleicht auch dann später so ein Kritikpunkt, den ich zu dem Planeten und Open World habe, aber es war positiv. T'Shara war einfach auch, weil es neu war und so mega. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass in dem Planeten, fand ich, so sehr viel Liebe gesteckt wurde, weil es ja so quasi deren Planet war, den sie neu gemacht wurden. Also ich fand den einfach sehr super und ich glaube, ich hab da auch die meiste Zeit verbracht, weil es einfach am angenehmsten zum Bereisen und zum Sachen machen war, so im Vergleich zu den anderen Planeten, so Kijimi habe ich nur verlaufen in dieser Stadt. Tatooine war mir am Ende des Tages dann doch zu viel Wüste und zu ewig, bis man irgendwo ankommt. Und dann waren da diese Felsstrukturen im Weg, die man halt irgendwie, die im Weg waren, wo man herumfahren muss oder zwischendurch. Und Akiba war immer nur Regen und da war auch zu viel Dschungel im Weg. Und ich habe mich auch die ganze Zeit nur verfahren, weil dieses, wenn man eine Quest hier hat, dann ist immer so ein Marker, wo man hin muss. Aber ich fahre dann halt immer genau gerade auf den zu. Und es geht halt nicht. Also ich hatte es in einem anderen Spiel, wo der Marker halt so angepasst war, dass er so immer auf dem Weg war, dass es logisch war, dass man immer dem folgen konnte. Und deshalb war ich noch so dran gewöhnt. Dann fahre ich halt gerade auf dem Marker und dann sind nur so 10 Wände und 10 Bäume. Und ich nur so, ich hätte eigentlich vor 3 Stunden rechts abbiegen müssen und unherumfahren, damit ich da hinkomme. Deshalb war ich dann doch schon mehr auf T'Shara. Das hat mir am besten gefallen, ja.
Ja, also ich... Klar, T'Shara ist natürlich so als Startplanet so einer der interessantesten gewesen. Für mich war es aber sogar Akiva, fand ich unglaublich, unglaublich schön auch gemacht. Ja, auch, also das muss man ja eh dem Spiel lassen. Also diese Planeten, auch diese Welt einzufangen. Also wir sind ja in einer Zeit, wir spielen ja zwischen Episode 5 und Episode 6. Also wir sind in der Hochzeit des Imperiums. Mhm. Das Imperium ist überall vertreten, ob es in den Städten ist, ob es mit kleinen Außenposten überall ist. Und das bringt sehr viel Dynamik in das Spiel. Es gibt auf jedem Planet gibt es ja einzelne Zonen, die dann zum Beispiel Kartellen zugewiesen sind. Also zum Beispiel dem Huttenkartell oder Crimson Dawn als Beispiel. Es gibt aber halt auch imperiale Ebenen. Und das große Spannende finde ich, dass wir gerade bei diesen Syndikaten können wir auch so ein bisschen im Rang steigen, so dass die uns besser kennen, so dass die uns mögen. Und dann können wir durch deren Gebiete fahren, wie wir wollen. Und die Welt ist total schön. Beim Imperium hast du immer ein Problem gehabt. Und die haben dich immer dann irgendwie, also vor allem konntest zwar ein bisschen straight durchfahren, aber sobald du irgendwie langsamer gefahren bist, haben sie sich erstmal angeschnauzt. Und wenn du stehen geblieben bist, dann sind sie irgendwann sogar aggressiv geworden. Ja. Also das finde ich, hat mir ganz viel Spaß gemacht, weil das so diese Welt wirklich lebendig hat wirken lassen. Und Akiva fand ich jetzt optisch mit am schönsten, weil ich mag diese Art Regenwald und das Ganze drumherum. Was mich ein bisschen gewundert hat, um da vielleicht einen minimalen Kritikpunkt anzumerken, wir haben Tatooine riesig gehabt, wir haben Akiva riesig gehabt, wir haben auch T'Shara riesig gehabt, aber Kijimi, das war nur die Stadt. Und das fand ich ein bisschen schade. Da habe ich jetzt irgendwie gedacht, was ist da denn los? Ist da, haben sie da keine Lust mehr gehabt, mehr zu machen? Wobei Kijimi ja auch trotzdem sehr groß war.
Ja. Also, Kanto Bight ja auch. Das ist ja auch irgendwie, da war ja auch nur für die Story war man nur da.
Genau, ja. So, das war kein bereisbarer Planet.
Ich muss auch sagen, ist mit Imperium ist auch lustig, wenn man so ein Stormtrooper, einfach wenn die da immer Patrouille laufen, ich dachte so, machen die irgendwas? Weil dann habe ich den mal die ganze Zeit so lang angerempelt, bis er mich verhaftet hat. Also es hat Konsequenzen.
Ja, interessant ist auch, wenn du einfach nur irgendwo rumstehst und du siehst dann einen und du zielst auf ihn. Ja, das ist auch schon ein Problem. Also das mögen die auch nicht. Und im Gegensatz zu den Filmen oder zu bisherigen Medien, die wir kennen, können die ganz gut treffen zwischendrin.
Oh, ja.
Ja, aber das heißt, für dich war es T'Shara, für mich war es dann Akiva, also als der beste Planet.
Ja, Akiva war schon cool. Ich muss nur sagen, das war diese ich glaube, das haben die mittlerweile gefixt, aber es waren diese Pflanzen, wo man mit dem Speeder gegengefahren ist, wo man sofort hingefallen ist. Das hat mich so ein bisschen gestört auch. Auch was den Open-World-Aspekt angeht, was mir auf Akiva stark aufgefallen ist, die hatten so eine bestimmte Art von Pflanzen, die Gebiete abgegrenzt haben, wo sie nicht wollten, dass die Spieler da anders hingehen. Und das fand ich so, könnt ihr das nicht anders lösen? Weil es war halt sehr offensichtlich so, oh, wir machen jetzt so eine Pflanzenmauer hin, damit die Spieler da nicht durch können, weil wir wollen, dass die da extra den Weg gehen. Nicht so, das ist Open World, Leute, lasst mich hinlaufen, wo ich will und macht mir nicht so eine Pflanzenwand hin, die offensichtlich da ist, dass ich da nicht straight durchlaufen kann. So, löst das bitte anders.
Was wäre für dich eine Lösung gewesen? Wie hätte man es lösen können?
Ich weiß nicht. Es war so, also vielleicht weniger so offensichtlich oder keine Ahnung. Das hat mich halt irgendwie so in diesen Open World Ding gestört, dass da dann so sehr stark war. Also wir wollt jetzt nicht, dass ihr da hingeht und jetzt machen wir diese klare Pflanzenwand hin. Es ist so, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwie was anderes machen, dass es weniger offensichtlich ist, einfach keine Sachen hinmachen. Also einfach so von der Logik her etwas nicht so abgrenzen, dass da jetzt nicht so was sein muss. Ja, okay. Keine Ahnung, wie mich das
jetzt. Ja, nee, es ist ich meine, wir sind ja auch keine Entwickler. Also ich meine, wir müssen uns da ja auch nichts zwangsläufig ausdenken. Aber hätte ja sein können, dass du jetzt irgendwie eine Idee schon hast. Ich meine, sie haben es ja auch bei Tatooine, auf Tatooine haben sie es ja auch geschafft. Da haben sie halt einfach dann die Wüstenhänge hingepackt.
Ja.
Oder haben die halt auch, und das ist ja auch situativ gewesen, dass du dann, wenn du zu weit gefahren bist, dir gesagt haben, wenn du jetzt nicht umdrehst, dann bist du halt einfach kaputt. Ja. Ich finde, Open World muss man da auch so ein bisschen mit zweierlei Maß messen, weil du kannst natürlich keine Open World im Sinne eines, ich kann den ganzen Planeten reisen machen. Also das wäre ja, glaube ich, zu weit. Aber natürlich hätte man da das, also mir ist das gar nicht aufgefallen, aber wenn du das jetzt so sagst, ja, denke ich drüber nach, ja, das hätte man dann vielleicht ein bisschen charmanter lösen können.
So an irgendwie einer Stelle, wo, also es hat mich auf jeden Fall so richtig gestört, weil es halt sonst nicht so war und überall alles anders funktioniert hat und dann da sehr offensichtlich diese eine Pflanze war, die einem Weg war. Nicht so, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich denke mir so, bei anderen Spielen, da gehen halt Objekte kaputt, auch Landschaft viel. Also keine Ahnung, da kannst du dann halt, egal, im Menschenspiel kannst du dann Pflanzen anzünden, dass sie weggehen. Klar, das geht jetzt nicht, aber man könnte mit Granaten werfen, dass sie wegexplodieren, so rein theoretisch. Also es war dann so dieses, dass die Welt nicht wirklich auf den Spieler reagiert, weil, keine Ahnung, ich kenne so nur stark jetzt, weil ich immer noch sehr viel Horizon spiele und da, es war ein sehr traumatisches Erlebnis, dass ich dachte, ich kann mich hinter so Wänden und Bäumen verstecken, wenn Gegner auf mich schießen, aber die haben das halt kaputt gemacht. Weil logischerweise, wenn die mit krassen Maschinengewehren auf dich schießen, gehen halt Sachen kaputt.
Ja.
Und ich war so in meiner anderen Spielwelt, ich war so, oh mein Gott, und alles um mich herum ist kaputt gegangen und ich konnte mich nirgendwo verstecken, was ja aber voll Sinn ergibt. Und dann war das halt eigentlich voll cool in dem Spiel, dass es Sinn ergibt. Und jetzt war so, es war da diese eine Pflanze im Weg und dann die andere Pflanze, wo mit dem Speederbike die ganze Zeit gegengefahren ist auf Akiva und ich war nur so, lasst mich in Ruhe, ich gehe zurück nach der Shore.
Ich gehe zurück zu meinem Lieblingsplaneten. Ja. Jetzt haben wir ja zu Beginn schon eine Begrüßung von Kay West gehabt. Wir haben jetzt ganz viel Zeit mit Kay verbringen können, mit Kay und Nix und auch ND5. Wie hast du denn, oder ich meine, du bist ja schon so verliebt in Kay gewesen, dass du ja schon ganz, ganz früh angefangen hast, ein Cosplay von ihr zu gestalten. Jetzt hast du das Spiel durch. Bist du immer noch genauso hyped auf Kay West, wie du es vorher warst?
Ja, auf jeden Fall. Ist noch mehr ans Herz gewachsen und hat Spaß gemacht, sie zu spielen und finde ich eine gute Wahl an Charakter und sehr cool.
Ja, also Kay ist ja, also gerade auch, weil sie ja eigentlich primär nur mit Nix unterwegs ist, sie unterhält sich ja da mit diesem Emerkal und die sind ja als am miteinander schnacken, sie, wenn sie irgendwelche Situationen erleben, wo sie sagt, weißt du noch damals auf Kanto, als wir da und dann das gemacht haben und Nix reagiert immer nur so gurrend und du hast aber genauso das Gefühl, so, ach ja, guck mal, die unterhalten sich, das ist total schön. Also das hat mir viel Freude bereitet und auch der Charakter selbst ist mit unglaublich viel Liebe auch erstellt worden, also sowohl optisch, also hier auch Amberly Gonzalez sei hier erwähnt, als die Darstellerin von Kay West, großartige schauspielerische Leistung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe es jetzt halt auch natürlich im Deutschen gespielt, hatte vor kurzem die Freude und die Ehre, mit Jessie Rust ein Interview zu führen rund um ihre Arbeit als Synchronstimme für Kay. Das hat mir natürlich noch mal mehr Spaß bereitet, muss ich gestehen. Also Kay ist definitiv eine sehr gute Wahl gewesen. Wir hatten ja in unserer Folge mit Fluse zusammen darüber gesprochen gehabt, ob es wie bei anderen Ubisoft-Spielen nicht sinnvoll wäre, sowohl männlich als auch weiblichen Charakter erstellen zu können, dass jeder quasi spielen kann, was er will. Wir haben ja auch festgestellt, es macht für so ein Szenario, was dann ja quasi eine Canon, also eine kanonische Story wird, macht es ja keinen Sinn. Aber ich muss auch sagen, die Wahl, hier mit ihr zu spielen, oder sie als Hauptprotagonistin platzieren zu können, war eine super Idee.
Ja.
Das sind wir uns einig. Und Nix ist eh auch. Nix ist.
Einfach 10 von 10. Ein ganzer Sternenhimmel der Galaxie.
Ein ganzer Sternenhimmel über Toshara.
Genau.
Ja, das ist vielleicht auch noch interessant. Tag- und Nachtrhythmus hast du ja im Spiel auch gehabt, fand ich auch super, super interessant. Ja. Bist du, also war es dir egal, oder dass du auch im Dunkeln rumgefahren bist, weil ich habe immer so gedacht, ach, jetzt könnte es mal ein bisschen heller sein, das wäre gerade schön. Ich glaube, ich gehe mal Sabak spielen und warte, bis der Tag anbricht.
Nee, eigentlich nicht. Ich habe einfach weitergespielt, das war sehr schön. Es hatte manchmal so ein Feeling, wenn man dann so abends in so eine Station einbricht, fand ich. Das war dann so extra besonders. Und nachts auf Tashara einfach, wenn die Sternschnuppen waren.
Oh ja, stimmt.
Und
als
ich das erste Mal gesehen habe, ich glaube, ich war auch gerade bei irgendeiner Basis einbrechen und ich so, oh mein Gott, der Sternenhimmel. Das war so 2 Minuten den Sternenhimmel angeschaut.
Ja, also das haben sie schon schön gemacht. Das stimmt schon. Also auch dieser Tag-Nacht-Wechsel finde ich auch sinnvoll, hat aber keine spielbedeutenden Inhalte hervorgeholt. Es gibt ja auch Spiele, wo es sagt, komm bei Nacht irgendwo hin. Das hatten sie jetzt hier nicht in dem Fall gehabt, aber hat dem jetzt meines Erachtens nach auch keinen Abbruch getan. Wollen wir uns kurz mal über, oder was heißt kurz, das wird wahrscheinlich mit einer der längsten Parts werden, aber wollen wir uns auch über die Story mal unterhalten?
Ja, natürlich. Ja,
also kurzer jetzt Abbruch.
Story-Spoiler für alle.
Ja, genau, Story-Spoiler, also jetzt wird's wirklich spoilerhaftig. Wir begleiten Kay auf einer Mission. Sie möchte den großen Coup durchführen und möchte dem Antagonisten Sliro, einem großen Gangster-Boss auf Canto Bight, ganz viel Kredits klauen. Und das klappt nicht so ganz. Das klappt leider nicht und sie wird verraten von vermeintlichen Freunden und wird dann muss sich dann quasi irgendwie über verschiedene Umwege auf Tashara wieder einfinden, um dort dann anzufangen, sich von klein auf hochzuarbeiten. Sie möchte diesen Tresor trotzdem bekommen und möchte auch so ein bisschen sich rächen für das, was da passiert ist, und baut dann nach und nach eine eigene Gruppierung an Leuten auf, wird dann auch einer der wichtigen Punkte, wird ja dann auch beauftragt von dem, ich würde mal sagen, er ist ja zwielichtig, ich weiß es nicht. Also,
vom Schurken, Verbrecher.
Ja, genau.
Also, der Gangster, Unterweltentyp.
Ich habe ihn das erste Mal gesehen und habe dann so gedacht, so, okay, also dem würde ich irgendwie nicht so vertrauen. Also er hat ja irgendwie ganz nett gewirkt, aber so weiß nicht, wie hast du das empfunden?
Ja, keine Ahnung, also Jalen so das erste Mal. Ich weiß nicht, also
ja, Jalen, klar, ich habe Namen gar nicht gesagt, genau.
Ja. Im Trailer war es noch irgendwie so ein bisschen sympathischer und dann, ich weiß nicht, es war so, keine Ahnung. Also ich fand ihn schon ein bisschen sass. Das war dann schon fragwürdig. Aber ich muss ganz kurz noch davor, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, über Wakas Verrat reden.
Ja, stimmt.
Es hat mich so getroffen. Ich dachte, ich bin auf der Shore gelandet. Ich dachte so, yo, Waka und ich, wir sind beste Freunde für immer. Let's go, wir ziehen es durch. Und dann, ich hätte ihm aber vergeben. Es war so zu kommen. Ich war so, ich hätte dir vergeben. Ich verstehe es ja. Wir hätten Freunde sein können. Das hat mich echt mitgenommen. Und dann waren halt die Trust Issues gleich da und dann war ich so, Jalen, I don't trust you. Aber wacker. Ich hätte ihn gern im Team gehabt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, und wacker ist ja, ich sag mal, du hast am Anfang, hat man so das Gefühl gehabt, der hat da die Bahnbrecher auch so ein Stück weit auf Vordermann gebracht und hat immer so einen Eindruck gehabt, oh, guck mal hier, der sagt dann auch, ach, hier diese Ionendüsen, behalt die erstmal, die werden hier geklaut und wir bauen die einmäßig ab. Und dachte, oh, guck mal, hier ist ein total netter Kerl. Also ging mir auch so. Und
Er erzählt auch in einer Bar so, also man kann ihn dann auf in Miragana City dann finden in der Bar und erzählt so, ja, mein Leben läuft gerade voll gut, es hat sich alles gewendet und ich so, my boy, wir werden noch Großes erreichen und dann wird einfach weggenommen. Ich hätte ihm noch vergeben. Ich hätte ihn ins Team gelassen, hätte ich die Möglichkeit. Das werde ich nicht verzeihen.
Ja, und dann haben wir nämlich die Bahnbrecher. Wir haben, und Jalen ist derjenige, der uns dann so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. Der möchte nämlich im Grunde diesen Coup, den Kay ursprünglich geplant hat, zu Ende bringen. Er gibt ihr Aufträge, im Grunde eine Crew zusammenzustellen. Genau, und stellt ihr Andy Five zur Seite, einen ehemaligen Attentäter-Druiden der Separatistenfraktion. Und der ist ja, also ich weiß nicht, Andy Five, ich weiß nicht, wann es bei dir angefangen hat, also ich habe selten so starke Gefühle für einen Droiden empfunden, wie für ND5.
Ja, also Ich muss einmal zuerst beichten, dass ich ihn unter Freunden heimlich immer Andy Daddy nenne. Das bleibt jetzt aber unter allen Podcastern.
Genau, das habt ihr nie gehört, ja?
Nie gehört. Also ich glaube schon gleich gerade dieses, dass er ja so von Jalen unter Kontrolle ist, der Haltebolzen, und ich hab's schon, ich war auch so, ich werde ihn retten. Dann hatte mir halt kurz am Ende sehr viel Albträume gegeben.
Mhm.
Diese Sequenz, ich war so, oh mein Gott, was tust du, Albträume? Lass mich, und das war echt furchtbar. Aber, also auch sehr schön gemacht, so. Aber nee, ich verstehe, es war sehr ein cooler Charakter. Ich hätte mir ein bisschen mehr Engagement von ihm gewünscht. Also diese Mission, wo er dabei war, es waren nur ein paar, die fand ich voll cool. Wenn er dann mit einem da war und nicht die ganze Zeit nur rumsaß oder einen unmoralische Angebote gemacht hat. Weil ich hab
unmoralische Angebote? Also das musst du bitte kurz erklären, was du damit meinst.
Ja, ich habe halt extra immer so Aufträge von Syndikaten angenommen, um mich mit denen gut zu stellen. Und dann kommt immer Andy so, jo, du kannst jetzt das verkaufen als andere Syndikat für ganz viel Geld. Und ich so, nein, ich habe einen Plan im Leben. Ich mache den Auftrag, weil ich mich mit denen gut stellen will. Hör auf, mir ständig anzubieten, dass ich das verkaufen kann für mehr Geld. Ich habe genug Geld. Ich will mich mit denen gut stellen. Ich habe einen Plan, jedes Mal. Das meine ich.
Immer wieder kamen diese Angebote, das Indie-Fall. Man hat einen Auftrag für die Pikes abgeschlossen, ja, und dann hat man plötzlich ein Angebot von einem Huttenkartell bekommen und konnte dann entscheiden, ob man die Pikes verrät. Dann entsprechend sinkt der Ruf bei aber entsprechender nie, ja, Fraktion, steigt bei der anderen. Man kriegt auch ein bisschen mehr Kohle, genau. Aber das ist so ein Ungleichgewicht gewesen. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich glaube, es gab zwei Missionen, bei denen ich mich wirklich bewusst für die Gegenseite entschieden hatte. Und einfach nur, weil ich es mal ausprobieren wollte. Nicht mal, weil es irgendwie für mich etwas gebracht hätte im Zweifel.
Weil, keine, man nimmt ja schon die Mission an, um sich damit ein Syndikat gut zu stellen. Oder so.
Eben.
Weil der Ruf geht dann richtig krass runter. Und dann weißt du, das ist mir nicht nett. Ich hab einen Plan, Andy Five. Auch wenn es sich so wirkt, aber ich habe einen Plan.
Ja, und das sind also gerade dieses Ding mit Missionen. Also sobald du auf Toshara unterwegs bist, kannst du dort bei verschiedenen Auftragsvermittlern, kannst du Aufträge annehmen für die jeweiligen Fraktionen. Das ist gerade am Anfang, sind das erstmal die Pikes, das sind die Hutten und das ist Crimson Dawn. Später kommt noch eine vierte Fraktion dazu, die dann auch eine kleine story-relevante Information mit sich bringt. Aber das ist aber ganz coole Sache eigentlich. Also, dass du dich dann hinstellen kannst sagen, ich mache jetzt hier eine Mission. Manchmal muss man dann in irgendeinen Bereich, der, ich sag mal, du nimmst das für die Hutten an und musst dann bei Crimson Dawn einbrechen, um dann irgendwas zu klauen. Hier ist dann auch, das ist aber wirklich Meckern auf hohem Niveau, weil hier hat man dann auch immer wieder gemerkt, da ist gar nicht genug Raum teilweise da. Also gerade wenn man dann im Territorium von Crimson Dawn unterwegs ist und muss da immer wieder an den gleichen Punkt, um dort was zu klauen oder irgendwas anzubringen. Das hat sich manchmal, also auch nicht oft, weil das war jetzt nicht so häufig, aber es gab so bei mir über die, ich glaube, 60 Stunden, die ich jetzt hatte, gab es so schon so 2-3 Punkte, wo ich das plötzlich gedacht habe, das ist ein bisschen repetitiv. Also es wirkt so ein bisschen, das ist schon wieder das Gleiche. Aber das waren dann auch wirklich nur so Missionen, so hey, die hast du halt angenommen, um deinen Ruf zu steigern, um diesen Ruf überhaupt zu verbessern. Das war jetzt nie ein Story-Element, was sich gedoppelt hat. Also das bitte nicht missverstehen, ihr da draußen, die zuhört. Das war schon nur bei solchen
Gängen. Also es gab, ich weiß gar nicht, 4 verschiedene, also Missionskategorien gibt es einmal Story, dann gab es die Fähigkeiten-Mission, dann gab es Planeten-Mission, dann die Jet-Cordo-Dinger und die quasi sind die Karte-Quest und ich glaube noch eins. Also quasi hat man 6 verschiedene so Quest-Bereiche und bei den Syndikaten-Quests waren das dann halt schon immer wieder so dieselben. Stehl von denen war es, macht den Transport, bringt da ein Verhörungsgerät an. Aber so, also zumindest das Kartensystem generell war natürlich sehr cool, das so zu haben. Aber ich glaube, wenn man fortgeschritten ist, war es dann schon irgendwie, also es ist noch neu, aber es hätte mehr werden können, weil wenn man irgendwie bei allen ganz oben drin ist einmal, was jetzt auch nicht so schwer ist, sich da hochzuleveln, dann ist es schon sehr langweilig. Und dann war es jetzt auch nicht so schlimm, an Ruf zu verlieren, weil dann war so, ja, ich bin bei denen ganz oben und dann mache ich noch eine Quest und bin wieder oben, also Das war dann nicht sehr schlimm. Und auch wenn man scheinbar ganz tief unten war, war das jetzt auch nicht so krass, dass die irgendwas gemacht haben, außer dass man halt nicht in deren Bereiche konnte und die einen gejagt haben. So.
Genau, genau. Also das hat man schon gemerkt. Also wenn du nicht beliebt warst, dann konntest du, also dann durftest du nicht in deren Bereiche rein. Das durftest du auch erst ab einem Level, dass man gut mit denen ist. Also es gibt im Grunde vier Unterteilungen. Es gibt quasi den ganz schlechten, dann gibt es so diesen, naja, wir gucken uns dich mal an, dann, hey, du bist eigentlich ganz gut und dann du bist perfekt, du gehörst quasi schon zur Familie. Und dann gibt's aber noch so, das ist mir ein bisschen später aufgefallen, wenn du deinen Ruf perfekt ausgebaut hast, dann gab es sogar die Möglichkeit, dass du in den verschiedenen Ortschaften trotzdem dir auch Sachen mitnehmen konntest.
Ja, also, das
konntest du aber auch nur, wenn der Ruf auf Maximum war. Also nicht im letzten Bereich, sondern der musste Maximum sein. Ja. Das ist mir nämlich aufgefallen, weil ich dann versehentlich, ich hab da halt rumgeballert, da kamen irgendwelche Tiere, die haben eine Basis angegriffen, ich habe versehentlich einen der Pikes mit erwischt.
Akiva.
Und dann, das müsste auf Akiva gewesen sein. Ja. Und dann habe ich einen der Pikes mit erwischt. Und dann waren die böse auf mich und dann just in dem Moment habe ich halt nicht mehr diesen Gegenstand mitnehmen können. Das musste dann nichts für mich machen.
Dafür ist nichts mehr da.
Richtig. Aber so die Story an sich, ja, wenn man jetzt mal drüber schaut, ich fand sie sehr abwechslungsreich. Sie hat viele unterschiedliche unterschiedliche Ebenen gehabt. Es gab auch viele Rückblicke, dass wir Kays Vergangenheit ein bisschen besser kennenlernen konnten.
Das war cool.
Das war ziemlich cool, weil es einfach wirklich eine gute Story auch erzählt hat. Also ich glaube, hätte man Outlaws als Film oder als Serie produziert, wäre das sehr erfolgreich geworden. Das ist, also ich fand gerade dieses Gangster-Dasein, dieses Gangster-Schmuggler-Dasein, es war cool. Die Syndikate gefallen mir eh schon sehr gut, auch aus den Comics. Also fand ich wirklich, wirklich in Ordnung.
Yes.
Also ich sag mal, 10 out of 10 für die Story definitiv. Wie gesagt, ja, sure. ein paar kleine Mankos gibt's immer. Die sind aber ganz oft meines Erachtens nach auch technischer Natur gewesen, dass du halt dann Sachen, also ein ganz großes Problem für viele ist ja das Speichersystem gewesen. Es gab keine Schnellspeicherfunktion während Missionen, was natürlich schon auch bitter ist. Ja, also du reagierst genauso. Wenn man
dann, ja. Wer braucht das schon? Aber es hat mich eher gestört, weil ich das Spiel ausmachen wollte oder musste. Ich wollte es nicht ausmachen, aber ich musste es ausmachen und ich konnte das Spiel nicht beenden.
Okay.
Und dann weißt du, weil ich halt in irgendeiner Mission drin war. Ich hoffe, dass sie es mittlerweile mit den Speichern gefixt haben oder fixen werden. Das ist.
Ich glaube, es soll gefixt werden. Also aktuell ist es noch so, wenn du in der Mission bist, konntest du es zuletzt noch nicht speichern. Also gerade auch, wenn du in der Missionsumgebung warst, dann ging es auch nicht. Da musstest du entweder aus der Umgebung raus oder die Mission abbrechen. Dann ging es.
Ja, die will ich auch nicht abbrechen.
Ja, eben.
Dann verliere ich ja alles.
Genau. Also
mein Ruf.
Das war dann schon so ein bisschen tricky, muss ich sagen. Aber hat mich am Ende gar nicht mehr so groß gestört. Also ich sag mal, wenn man es jetzt vielleicht auf dem PC spielt, hat man dann vielleicht mehr ein Problem als auf der Konsole. Auf der Konsole sitzt du in Ruhemodus und dann ist das ja eigentlich alles fein. Aber ich glaube, für einen PC ist das, oder für PC-Spieler ist das sicherlich schwieriger gewesen oder könnte es schwieriger sein. Also seid hier vielleicht an der Stelle auch einfach vorbereitet. Speicherfunktionalitäten gibt es, aber es gibt halt kein Schnellspeichern während irgendwelcher Missionen. Das Spiel macht das von sich aus. Also es gibt Autosave-Bereiche. Ja, aber wenn man jetzt mal die Story sich anschaut, wenn man sich die Welt nochmal mit anschaut, deine Meinung zur Authentizität von dieser Geschichte im Star Wars-Universum, hat das gepasst?
Hat schon gepasst, ja. Ja, nee, so. Ja, schon mal.
Hätte just jetzt ein bisschen mehr Enthusiasmus erwartet.
Ja, nee, doch. Also war cool. Ich weiß nicht, irgendwie, ich bin gerade so am Überlegen, aber es war, hat schon gepasst, hatte coole Momente, so gerade am Ende so ein paar Plot-Twists, die ich jetzt nicht erwartet hätte, was Celero angeht und so sein Syndikat. Aber es war schon immer sehr cool, spannend. Ich weiß noch, also mein Bruder hat sich ein bisschen beschwert. Ihm war der Rebellenanteil doch zu groß.
Oh, okay.
Vor allem gegen Ende, so dieses Ganze war so, er ist nicht Han Solo und dieses Unterweltenspiel. Und also er hat seit Minute 1, seitdem die Rebellen einen verraten haben, so einen Hass auf Rebellen geschoben. Er hat so das Imperium hatte recht, seitdem die ihn da verraten haben. Ja, und deshalb verstehe ich das irgendwo. ich glaube, Kay selbst war ja auch immer so ein bisschen angepisst von denen. Aber ich verstehe auch, warum sie am Ende denen dann quasi geholfen hat, weil das war so ein bisschen so dieser Moment. Und auch in Zusammenhang mit Andy 5, die Story. Und dieses, man hilft seinen Freunden und stuff. Und das war dann, glaube ich, deshalb bei die Rebellen waren. Ja, aber das sind meine Freunde, die Hilfe brauchen, weshalb sie denen dann auch quasi geholfen hat. Aber das war dann schon ein bisschen zu sehr Star Wars.
Okay,
ja. Also das am Ende dieses mit, oh ja, wir rufen jetzt unser Syndikat und dann kämpfen die mit den Rebellen gegen das Imperium. Das war so richtig dieser so Star Wars-Moment, aber der ist irgendwie nicht, ich weiß nicht, irgendwie das war so zu sehr Rebellen gegen Imperium wieder. In dieser Story, wo nix, okay, so
ja.
Eigentlich nur so ein Gauner ist und dann so, ja, hier.
Ja, wobei
mein Gott, dann kommen die weil dann dieses richtige so, oh, wir sind am Ende und dann kommen die zur Rettung, weil wir ja so gute Freunde sind und alles, ja.
Also ich fand das aber gar nicht so schlecht, weil es hat irgendwie schon ein, also mir hat das ja sehr gut gefallen, weil es gerade diese Zeit, wir hatten es ja gesagt, zwischen Episode 5 und 6, das spielt halt in der Hochzeit des Imperiums und wir sehen auch hier ein paar, ja, Schlüsselmomente sind es nicht, aber wir sehen halt, an welchen Stellen das Imperium Schwachstellen hat und dass und die Rebellen diese dann auch ausnutzen. Das fand ich ganz cool. Jetzt gibt's noch mal ganz, ganz großen Spoiler-Alert. Also wenn ihr jetzt wirklich schon soweit gehört habt, wollt aber nicht bis ins Detail gespoilert werden, dann schaltet vielleicht mal die nächsten paar Minuten vor, weil jetzt kommt so eine Frage, die ich Caro noch nicht gestellt habe, die ich ihr gerne stellen möchte. Wir hatten, also 3, 2, 1, Spoiler-Time. Wir hatten in der Folge, im Überblick hatten wir über einen wichtigen Charakter aus dem Star Wars-Universum gesprochen, Darth Vader.
Dass er nicht vorkommt, waren wir uns sehr sicher eigentlich alle.
Wir waren uns eigentlich sicher, dass er nicht vorkommen müsste. Ja. Wie ging es dir damit? Also er war ja nicht wirklich präsent, hat aber eine unglaublich atmosphärische, einen unglaublichen atmosphärischen Moment gehabt. Wie ging es dir mit Vader?
Also ich hatte Angst, Pipi in der Hose. Also ich glaube, aber einmal dieser Moment, wie man in diesem Lüftungsschacht ist und dann einfach diese ganze Wahrheit mit Slero und Serek Besh rausholt und dann kommt da einfach Vader und diese Szene mit dem Glas ist einfach so schön.
Ja.
Ich glaube, ich muss sie noch zeichnen. Weil das ist, ja, weil es ist einfach so, ich fand es einfach so schön, wie das aussah, wie er dieses Glas kaputt gemacht hat und diese 10 Millionen Glassplitter in der Luft umherum und Slimo waren so richtig bedrohlich. Ich war so, damn. Und nicht nur so in diesem Schacht, so, oh mein Gott, der weiß doch, dass wir hier sind. Wir werden gleich sterben. Nichts ist vorbei für uns. Wir haben keine Chance, es irgendwie zu überleben. Und also es war schon, es hat halt einfach eine Präsenz, die da ist. Und das war schon krass, ich fand's unerwartet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so Vader in den Raum legt und den zerlegt und so ein schönes Bild hinlegt. Und
ja, also ich war auch überrascht, dass Vader überhaupt auftaucht und fand ich aber sehr gelungen, weil Star Wars ohne Vader oder beziehungsweise ohne mal so ein, gerade in dieser Zeit, also mindestens als Hologramm hätte ich ihn erwartet, dass man ihn dann sogar nochmal in einer wirklich physischen Form, wenn auch nur in einer geskripteten Zwischensequenz, das muss man auch sagen, also man begegnet ihm ja nicht leibhaftig in irgendeiner Form, man das wird nicht gegen ihn kämpfen. Das wäre auch, also das, also sind wir mal ganz ehrlich. Also
was man schon als Kel das überlebt hat, das war schon fragwürdig, aber...
Also eine Kay hätte das nie geschafft, also mit aller Liebe, nee. Aber von daher, das war definitiv ein cooler Moment, hat mir sehr viel Freude bereitet am Ende des Tages auch die Begegnung, wir haben ihn im Trailer gesehen mit Lando, fand ich auch ganz, ganz toll. Und auch im Deutschen, er wird halt nicht von seiner alten deutschen Stimme gesprochen, er hat die junge deutsche Lando-Stimme, die wir aus dem Solo-Film kennen. Also da merkt man dann schon, also gerade ich als Fan der deutschen Synchro, das war dann ein kurzer Moment, wo ich dann geschluckt habe, aber ich habe mich schnell dran gewöhnt. Also es war schon fein. Und du hast ja auch nicht so viel Begegnungsfläche mit ihm gehabt, aber zwischendrin immer mal wieder. Ja, also für mich war das alles schon ganz in Ordnung, muss ich gestehen.
Es waren gar nicht so viele alte Characters. Also gerade so, ich hatte ja fest damit gerechnet, dass Boba Fett kommt. Da hat ja nur so einen Moment in Jabbas Palast, wo ich so nichts ahnend durch diese Rohre laufe, eigentlich voller Hass und Zorn auf die Welt, weil ich nichts retten muss und ich davor alle wie eine Maschine zerlegt habe. Und dann auf einmal laufe ich da so durch die Rohre und ich so, Boba Fett. Und dann wird so 2 Minuten hingeschotzt. Passiert da was? Tun die was? In einfach alles vergessen, einfach nur Boba Fett angestarrt, was er da in diesem Raum tut. Das war's ja leider irgendwie erstmal. Mm. Also ich habe ihn danach nicht wieder gesehen.
Nee, ich auch nicht. Ich bin gespannt, ob er nochmal kommt. Also es könnte ja vielleicht irgendwie.
Er ist ja da.
Er ist ja da, genau, das ist das eine. Und rein aus dem Storyverlauf könnte man ihn ja trotzdem nochmal irgendwo mit unterkriegen. Also vielleicht jetzt nicht mit Wildcard, also mit dem nächsten oder mit dem ersten DLC, aber dann vielleicht mit dem rund um Hondo Onaka, was kommen soll im nächsten Jahr.
Hondo. Und natürlich ein ganz großer Minuspunkt an das Spiel. Cat Bane kam nicht vor. Das
werde ich nicht verzeihen. Ah, okay. Also war eigentlich ein Grund, das Spiel wieder zu dehnen.
Ja, stimmt. Eigentlich.
Ja, gut. So ein paar Publikumslieblinge haben gefehlt, aber dafür hat das Spiel natürlich auch neue Publikumslieblinge geschaffen. ND5 ist für mich, glaube ich, so einer der besten Sidekicks überhaupt. Und auch seine Story. Ja, die wir ja dann auch erleben. Und wir merken auch mit jeder Stunde, mit jeder Mission, dass er sich Kay auch viel mehr annähert. Also, dass zwischen den beiden so ein gewisses Bonding besteht. Und das ist ja später auch für das Spiel relevant, weil wir dann ja auch, du hast das Fan schon mal angesprochen, ja dann auch in so Situationen kommen, wo dann eventuell, nicht nur eventuell, wo dann eine Kay ihren Freund retten muss und der dann aber plötzlich dank seines Faltebolzens nicht ganz so cool drauf ist, aber ihr immer wieder sagt, das bin ich, renn weg, aber trotzdem auf sie schießt, ja.
Also dieser eine Moment war, wo er kurz gezögert hat.
Ja.
Und ich war so, oh mein Gott. Und dann hat er mir Albträume beschert. Ich dachte, von Andy Five zu träumen wäre nur die gute Art, aber das war nicht die gute Art.
Aber es hat sich ja definitiv verbessert im Laufe der Geschichte, also da auch in diesem Zuge. Das ist wirklich großartig. Gucken wir mal ein bisschen aufs Gameplay. Also wir wollen jetzt ja nicht jeden einzelnen Punkt der Story irgendwie spoilern. Ich glaube, wir haben jetzt schon auch genug gespoilert. Schauen wir mal.
Der eine noch nicht, aber ich glaube, das ist.
Was meinst du?
Eigentlich würde ich den Jalen Stero-Punkt. Hattest du das kommen gesehen?
Ich habe die ganze Zeit schon zwischen den beiden das irgendwie gedacht, irgendwas. Die sehen sich irgendwie ähnlich. Habe ich mir schon wirklich die ganze Zeit gedacht, dass, als es dann ausgesprochen wurde, dass die beiden, wir können es jetzt sagen, auch nur wieder Spoiler. Geschwister sind. Ja. Hey, ja, also das war für mich nicht ganz überraschend, war aber ein schöner Plot-Twist. Also hat der Geschichte einen schönen Twist gegeben. Wie gesagt, habe ich jetzt nicht geahnt, aber habe ich jetzt nicht so in dieser Form vermutet, aber irgendwas, dass die beiden was miteinander haben, da dachte ich schon, ja, beide halt irgendwie charismatisch in ihrer Art. Der eine so ein bisschen bös charismatisch, der andere gut charismatisch. Aber als das dann hieß, wir sind Brüder und da war das.
Nee, ich hab's schon, ich glaube, davor haben die also ein paar Sachen gedroppt. Also das war ja schon, Sliro hat am Anfang erzählt, dass er einen Bruder hat. Und dieses Familienbusiness und Jane hat dann auch ein paar Sachen gemacht. Und ich war so, Moment mal. Die hatten beide Brüder. Und das ist Family Drama. Das wird sich das so perfekt anbieten, dass es so dieses Ding ist. Und dann war ich so, ich hab's gewusst.
Ich hab's geahnt.
Willkommen.
Jetzt fällt mir gerade ein, in diesem Zusammenhang, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, weil dieser Charakter für mich, so leid's betut, auch einfach überhaupt keinen wirklichen Bezugspunkt in diesem Spiel festsetzt. Das ist Vale.
Vale, ja, ich dachte.
Es tut mir leid, Vale wurde im Trailer als große Gegenspielerin auch angekündigt, neben Sliro. Ja, dass Sliro beauftragt eine Kopfgeldjägerin, die beste hieß es, um Kay zu
sehen. Wäre besser gewesen.
Wäre vielleicht besser gewesen. Vielleicht hat er aber auch gerade keine Zeit gehabt.
Er hat keine Lust.
Oder das war nicht aufregend genug. Und Vale ist sehr holterdiepolter ins Spiel eingeführt worden. Dann war sie für einen kurzen Moment da, hat einen coolen Moment gehabt, wo wir auch irgendwie mit Speedern rumgefahren sind. Das fand ich irgendwie auch noch ganz, ganz cool. Aber dann war es auch wieder vorbei. Sie hat am Ende nochmal einen tragenden Moment gehabt, aber mehr auch nicht.
Ich fand es ja auch interessant, weil in der ersten Folge habe ich ja so ein bisschen gefragt, so wie loyal ist Vale zu Sliro? Und da warst du, glaube ich, mehr so, dass da die schon was bondet, aber dann, das war ja gar nicht die Frage, so schnell, wie die sich mit Kay verbündet hat und dann so war, ja, kein Bock auf Sliro. das war schon, also ich fand es dann schon irgendwie überraschend, aber irgendwie war sie, ja, es war irgendwie so, kam es erstmal so cool da, dann aber irgendwie, es war jetzt so keine konstante Bedrohung, dass sie einen wirklich gejagt hätte, obwohl sie weiß, dass man die ganze Zeit da chillt, also es wäre so irgendwie cooler gewesen, dass die ab und zu, wahrscheinlich ist mich dann beschwert, dass sie die ganze Zeit nervt, wenn sie einem hinterher rennt und die ganze Zeit stört. Aber das wäre ja schon irgendwie was, dass sie halt öfters auch mal so normal auftaucht und keine Ahnung. So.
Ich hätte sie auch gerne mehr gesehen. Ich hätte ihren Charakter auch gerne mal mehr kennengelernt. Ja. Also so jetzt, so wie das Spiel sie präsentiert hat, muss ich sagen, war sie, sie war halt irgendwie so ein nicht wirklich groß bedeutender Nebencharakter. Ja. Da war die Crew rund um Kay, war doch bedeutender auf jeden Fall, weil man halt natürlich auch interagieren konnte, ist klar. Und Vale hat da leider ein bisschen Potenzial verschenkt, muss ich sagen. Aber das ist halt aber auch nur eine Randnotiz, weil, wie gesagt, auch, sie ist halt einfach in der Story auch nicht groß reingeschrieben gewesen. Also man hätte sie da vielleicht auch ein bisschen mehr, wie du schon sagst, auch ein bisschen mehr mit einbinden können. Vielleicht so als wirklich dauerhafte Bedrohung, dass wenn man auch zu lange an einem Ort ist, dass man dann irgendwie gejagt wird, weil ich meine, Kay hat ja das Todesmal auf sich liegen. Das heißt, also eigentlich, das interessiert ja niemanden.
So ein random Punkt, das interessiert aber niemanden, dass sie mega gesucht wird und man all seine Geldprobleme wahrscheinlich lösen könnte.
Wenn man da jetzt meckern würde, dann könnte man, glaube ich, über ganz Star Wars meckern, weil das hast du ja eigentlich im Grunde in jedem, ob das jetzt Film, ob das Serie ist, du hast immer diese Punkte, wo du sagst, das hätte besser sein können. Das hätte schon ein bisschen bedeutsamer aufgebaut werden können. Also Vale, sind wir ehrlich, war leider am Ende nur eine kleine Geige, die sie gespielt hat. Hat trotzdem einen wichtigen Moment gehabt am Ende und den fand ich auch heldenhaft. Also dass sie sich dann am Ende irgendwie durchgesetzt hat, habe ich cool gefunden, muss ich gestehen. Auch jetzt weiß ich nicht, da würde ich gerne direkt einen weiteren Punkt ansprechen, den wir auch in unserer Aufzeichnung gehabt haben. Es gibt ja diese Editionsunterschiede, beziehungsweise diese verschiedenen DLCs. Es gab ja dieses Jabba's Gambit. Das war etwas, wo sich viele darüber aufgeregt haben, dass man diese Mission ja eigentlich nur bekommt, wenn man Vorbesteller war, respektive wenn man sich gleich schon irgendwie eine Edition, die zweiteuerste, gekauft hat. Hast du Jabba getroffen im Spiel?
Ach so, ja. Ist ja ganz normal in der Story mit drin.
Das glaube ich nämlich nicht.
Also ich habe die normale Edition.
Hast du Jabba getroffen in Bezug auf
ND5? Ich weiß gerade gar nicht. Hey, ich habe also normal auf Tatooine die normale Tatooine-Story-Mission, wo man dann auch in Jabbas Palast ist und dann trifft. Und Kay so, die Szene aus dem Trailer, hey Jabba, ich habe das Gebäude umzingelt, okay, dann doch nicht. Und
ja, genau, aber das ist offenbar, also ich hab's jetzt nochmal nachgelesen, ich lasse mich gerne auch korrigieren, aber so habe ich es zumindest verstanden. Jabba's Gambit ist im Grunde die Mission, ND5 ist ja derjenige, der Schulden bei Jabba hat.
Ja, okay.
Und das ist Teil dieses DLC-Contents oder dieser Sondermission. Das heißt also, die eventuell wirklich das ganz normale Spiel gekauft haben, ohne irgendwelche Vorbestellerboni, die haben mit Jabba noch gar nichts zu tun gehabt, weil der taucht ja sonst nicht wirklich auf. Man sieht ihn zwar in dieser Kartellübersicht, siehst du ihn und auch in irgendeiner Zwischensequenz mal, aber du bist ja nie aktiv, also das fällt ja dann weg irgendwie. Ja.
Das ist doch normal, die Story, wo Nix entführt wird. Die hat doch damit zu tun, dass man Hosgan heuert, Hoss, und der dann zum Glück aufs Maul bekommt. Also ich meine, ich habe die normale Version, wo das nicht dabei, aber ich weiß es gar nicht. Aber man kann ja eh quasi, wenn man sich jetzt den Season Pass oder so holt, das sollte ja eh dabei sein. Aber ich meine, in dem normalen Ding, also ich habe Jabba getroffen.
Ja, nee, du hast recht. Natürlich triffst du Jabba durch die Entführung von Nix, musst du auf Jabba treffen, das ist richtig. Aber diese Geschichte rund um ND, die kommt wirklich dann nur separat vor.
Ja, gibt ja Sinn, wenn das so ein separates Ding
ist. Ja, aber also das wird halt total in die Geschichte eingegliedert. Also du kriegst plötzlich von ND einen Call, der dir sagt, oh, hier, Bib Fortuna hat sich gerade bei mir gemeldet und komm mal bitte an Bord, wir müssen reden. Und dann erzählt er dir halt, dass er Schulden hat. Dann musst du halt diese Schulden ausgleichen.
Okay.
Also das ist schon, war eine coole Geschichte, aber naja, am Ende, whatever. Lass uns gerne mal weiter über das Game, oder jetzt mal den nächsten Punkt gegen Gameplay. Wir sind schon fast eine Stunde nur am aber Story war ja so das Wichtigste. Open World in Star Wars, du hast vorhin schon gesagt, ja, die Wurzeln oder diese Pflanzen haben es ein bisschen kaputt gemacht für dich. Aber hast du dich auf den anderen Planeten trotzdem ein bisschen open-worldiger gefühlt?
Ja, schon. Also so wie auch gerade mit dem Weltall und gerade die großen Planeten. Jetzt, wie gesagt, Kijimi war ein bisschen so klein in der Stadt, aber so. Hm. War schon ganz gut für den Anfang. Also ich finde, es kann jetzt noch nicht so ganz mit anderen Open Worlds mithalten, weil die doch ein bisschen mehr zu bieten haben, ein bisschen vielleicht größer sind, ein bisschen wie, weil, keine Ahnung, also Tashoro war dann ja auch sehr leer. Also es gab da zwei große Städte, mhm, und sonst war halt nicht so. Also es war schon dann noch Starford, was vielleicht cool war zu entdecken, aber so, es hat vielleicht so ein bisschen dieser Mix gefehlt zwischen, man hat eben Tatooine, also die, man hat halt auf dem Planeten so ein paar Städte, und dann sehr viel umherum, und dann hatte man halt Kijimi, die nur Stadt war. Und irgendwie so ein Mittelding, dass es mehr so, ja, übergeht, hat vielleicht gefehlt. Das ist nicht so, da ist jetzt eine Stadt und dann haben wir ewig nichts. Oder halt Landschaft, da war schon zu entdecken und alles, war schon cool. Mhm. Aber so alles in allem war eigentlich ganz gut, hat Spaß gemacht. Auch eben mit dem Weltall war super cool, im, ja, Weltall zu fliegen und eben auch da Sachen zu erkunden, da war ja auch sehr viel. Aber richtig, so, also ich hoffe so fürs nächste Mal, dass es noch so ein bisschen cooler wird, vielleicht mehr Diversität, weil eben auch dann Tatooine und Tashara irgendwo doch sehr, also ähnlich werden, so wenn man es vergleicht, man hat einmal diese Stadt halt im Eis, da hat man Dschungelplaneten, wäre das jetzt auch so, okay, es ist einfach nur so ein Dschungel, wo es einfach regnet und Wüste und dann dieses Halbwüstending. Hm. Also, keine Ahnung, da gibt's schon Spiele, wo das mehr cooler ist und man auch Biome hat, die aneinander übergehen, wo das auch Sinn ergibt, wo man da irgendwie so coole Landschaften hat, einen Wald, dann geht's weiter, dann ist irgendwo Wüste und Eis, so. Also es ist schon möglich, da coole Maps zu gestalten, die verschiedene Biome haben.
Ja.
Was auch bei Star Wars eigentlich cool wäre und sich anbieten würde, so.
Wobei wir ja bei Star Wars schon immer diese Situation immer hatten, dass wir mit Tatooine immer Wüste hatten, dass wir mit Hoth immer Eisplanet hatten und mit, aber keine Ahnung, Endor Dschungel.
Ja, Spiel kann man, denke ich, mehr einfacher was machen, als wenn es jetzt in Live-Action sein muss und alles super, also ist dann nach Spielkraft, keine Ahnung, ich denke halt, es geht auch in anderen Spielen so. Mm.
Ja, es ist halt dann die Frage, ob es die Lore auch hergibt. Also ich finde, wenn die Lore es natürlich nicht erlaubt, wenn sie sagt, naja, Tatooine ist halt ein reiner Wüstenplanet, da können wir gar nichts machen. Ja, da macht natürlich ein Biom da, also ja, ich fand das schön, dass du halt immer mal zwischendurch so ein paar kleine Bootchen stehen hattest, du ein paar kleine Siedlungen hattest, das haben sie schon cool gemacht. Oder auch die Evaporatoren, ach, das ist immer so ein Wort, ich kann das ja gar nicht leiden, dass du die halt dann auch, dass du ein bisschen gesehen hast, dass diese Welt auch lebt.
Ja.
Ja, gut, du musst es halt trotzdem immer dann natürlich wechseln, um ein anderes Biom oder eine andere Art von Welt zu sehen. Mhm. Fand ich jetzt für mich aber gar nicht so schlimm. Das hat mich gar nicht gestört. Das hat für mich einfach zu Star Wars gepasst.
Ja, also es war ja schon okay. Also war ja gut so. Aber man kann auch mehr rausholen so.
Besser geht immer. Und ich glaube, das wissen die Spieleentwickler ja auch, dass die am Ende des Tages ja auch sagen können, naja, guck mal, wir arbeiten ja noch weiter. Und vielleicht gibt es dann irgendwann mal Outlaws 2, wo sie dann noch mal ein bisschen was mehr machen.
Bitteschön.
Also ich meine, jetzt müssen wir erstmal auf die DLCs warten, wie die sich so dann spielen am Ende, aber vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit. Ich würde mich darüber freuen. Was ich jetzt aber auch interessant fand, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, wenn wir mal über so die Spielmechaniken sprechen. Wie hat sich das Spiel so gesteuert? Gerade Schleichen, Kämpfen, Erkunden, Schatzsuche, das waren ja so Dinge, da hat das Spiel sehr viel geboten. Es ist ja von Anfang an, wurde es ja mehr oder minder als Stealth-Game auch angeworben. Also es war viel mit Schleichen und dass du nicht da einfach wild ballernd irgendwie durch alles durchrennen kannst. Hat dir da was gefehlt? Oder wo hast du, also war das gut gebalanced für dich? Hast du mehr erwartet oder weniger?
Nee, ich fand's gut. Ich muss einmal kurz noch einwerfen. Ich habe nämlich dazu einen Artikel gelesen, wo ich mich einfach nur gelacht habe, wie absolut dämlich der war. Weil das war von aus so einem, keine Ahnung, ein Online-Ding da, wo sonst nichts mit Videospielen zu tun hat. Und die so, ja, das neue Star Wars-Spiel ist draußen von Ubisoft. Und es ist mal wieder dasselbe. Man schleicht, man schießt, man kämpft. Und ich denke mir so, Bruder, Mario Bros, du springst seit 20 Jahren. Du drückst auch ständig nur einen A-Knopf zum Springen oder B. So, was erwarten? So, natürlich tut man das. Das ist ja das Sinn des Spiels. Das ist ja.
Ja.
So,
ja.
Hä? Ich musste so lachen, weil das so dämlich war, wie das geschrieben war. Und ich so, sorry, wenn ich ein Auto baue, guess what? Das wird wahrscheinlich 4 Reifen haben. Und ein Lenkrad. Ich werde nicht das Rad neu erfinden.
Ja, vor allem gerade sowas negativ zu bewerten, finde ich auch ganz, ganz heftig, weil was will man denn auch anders machen? Ich meine, guck mal, wir hatten das erste Mal jetzt seit langem kein Lichtschwert dabei gehabt. Ja. Also wir haben ja mit Cal Kestis wir haben gerade drüber gesprochen, auch Survivor oder auch Fallen Order davor, da hatten wir einen Lichtschwertschwinger, der ist auch gehüpft und hat halt die Macht eingesetzt.
Oh, wow. Jetzt haben wir wirklich, ja. Konnte man Lichtschwert kämpfen, das ist ja aber langweilig. Immer dasselbe, können die nicht mal. Ja.
Hätten die Star Wars nicht mal neu erfinden können.
Genau. Nee, also deshalb fand ich das eigentlich sehr cool, weil die hatten coole Mechaniken. Also der Blaster war jetzt nicht einfach ein normaler Blaster, man hatte ja auch zusätzlich die Option, Blaster aufzuheben. Allein nix, was nix tun konnte, auch wenn nix einfach irgendwann overpowered war und jeder cute Sidekick einfach zum Massenmörder geworden ist, weil ich dieses Granatenklauen, wo die Leute explodieren, das war schon sehr OP, weil man, und ich habe einfach alle Leute explodieren lassen, nicht so nix, du kleiner Massenmörder.
Aber du bist ja trotzdem. Bin trotzdem so süß. Yeah. Das habe ich nicht einmal gemacht. Ich habe Granaten geklaut. Ich habe aber auch selten Granaten verwendet, ehrlicherweise.
Ja,
das. Und ich habe auch nie Granaten irgendwie explodieren lassen. Ich habe zwar dann diese Fähigkeit bekommen und habe da mal drüber nachgedacht. Und dann habe ich irgendwie es doch sein lassen. Aber ich muss ich nochmal machen.
Es macht es schon teilweise einfacher, so in Basen reinzugehen, weil wenn halt 2 Leute nebeneinander laufen und du beim einen das explodierst, explodieren halt beide. Dann stehen halt beide so. Ich habe es dann irgendwann ein bisschen runtergeschraubt, weil es war irgendwann schon, aber man schickt nix überall hin und der lässt alles explodieren und ja, fertig. Aber auch sonst, ja, man hat das Raumschiff zum Fliegen, man hat das Speederbike, beide kann man verbessern, upgraden. Man hat eben diese Fähigkeiten, die man lernt und dazukommen. Man hat Sabak als Spiel, was ich auch super fand, wie es umgesetzt war. So, ja, und man schleicht, rennt und schießt halt. So, das ist. Ja. Was soll man sonst tun?
Ja, und aber gerade weil du sagst, diese Fähigkeitenbäume, die fand ich sehr cool. Also das hat auch so ein bisschen mir so einen Wert beim Spielen nochmal mehr mitgegeben, weil ich ja drüber nachgedacht habe, wie machst du das jetzt? Oder jetzt gehe ich mal ganz bewusst eine imperiale Basis und baller hier alles über den Haufen, damit die Death Trooper kommen, damit ich dann 3 Death Trooper hintereinander platt machen kann. Also das fand ich schon irgendwie ziemlich cool, weil es dir nochmal so.
Weil ich es teils random fand, manche auch, also zu den Leuten. Ich fand bei manchen hat es sehr gut gepasst, dass es Sinn ergibt, dass man das erlernt zu der Person, aber 1-2 Sachen waren noch sehr random, fand ich, wo das so war. Das fand ich jetzt untergebracht. Weil
ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, bei dem Java fand ich, weil der hatte diese, also das mit der Explosion von den Granaten, das hat zu ihm gepasst. Aber der hatte ja auch diesen Sabak-Trick gegeben, dass du die Würfel bewusster rollen kannst. Mhm. Das hätte halt eher wieder zu Lando gepasst. Ja, also. Aber gut, das ist, glaube ich, dann auch wieder, das ist Meckern wieder auf ganz hohem Niveau, genau.
Aber so sind wir halt hier, weil das Spiel so gut ist, dass wir nur auf hohem Niveau meckern können.
Genau, wir hätten die ganze Zeit andere Sachen erzählen können, es ist ein tolles Spiel. Wir haben eine oder andere Vorstellung mehr gehabt. Hast du, wenn du jetzt nochmal drüber nachdenkst, gab es irgendwas, was dir gefehlt hat? Du hast ja in der ersten Folge gesagt, in der wir gesprochen haben, du hast Assassin's Creed gespielt. Hat dir irgendwo der Baum oder das hohe Gebäude gefehlt, von dem du runterspringen konntest?
Ja, natürlich. Es hat mir gefehlt. Ich war so. Aber muss ich sagen, Fallschaden in dem Spiel war auch irgendwie nicht normal. Ich hoffe, die haben das mittlerweile geregelt, weil ich bin da manchmal irgendwo runtergesprungen und Kay ist einfach halb am Sterben. Und ich so, das waren jetzt keine 2 Meter. Du bist schon von höheren Sachen gesprungen, wo dir das nichts ausgemacht hat. Das war manchmal schon sehr random, der Fallschaden, habe ich so das Gefühl.
Ich glaube, das kam ein bisschen darauf an, aus welcher Situation du da wahrscheinlich gekommen bist. Also es gab ja auch so ein Ding, was du freischalten konntest über diese Fähigkeiten, dass dein Fallschaden auch geringer wird. Vielleicht hätte es damit auch das eine oder andere geklärt. Ja, ich weiß, was du meinst, wobei das hat mich auch irgendwie gar nicht so, ich fand es immer nur lustig, wenn sie dann so aufgekommen ist und sagt, ist nichts gebrochen. Hoffe ich. Ja. Das hättest du gemerkt.
Nee, also, sonst. Ja. ausweichen. Also man konnte ausweichen, aber das war ja auf denselben Knopf, auf dem man sich ducken kann. Das fand ich furchtbar. Also ich war jetzt nicht viel im Nahkampf, aber wenn, und gerade das ist eine in Jabba's Palast, da hat mich das sehr gestört, dass ich nicht normal ausweichen kann, weil ich weiß nicht, ich habe mich jedes Mal geduckt. Mein Bruder meinte, ich bin einfach zu dumm und ich war so, lass mich in Ruhe. Ich finde nicht, dass Ducken und Ausweichen auf demselben Knopf sein sollten und ich bin mir sehr sicher, dass irgendein anderer Knopf frei gewesen wäre. Ja.
Ja, zumal ja auch mit dem Speederbike oder auch mit dem Schiff gab es ja auch die Möglichkeit, dass du halt ausweichen konntest, so nach links, nach rechts. Das ist ja auch immer besser geworden, auch gerade beim Schiff, dass du dann auch so deine Rolle machen konntest, um noch weiter ausweichen zu können. Das fand ich schon ganz cool. Ja, wobei auch hier, ich habe mich halt meistens hinter irgendwas versteckt und habe halt gewartet, dass mein Adrenalinpegel hochkommt, dass ich dann einfach so ein Ziel, bum, 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 bum. Das fand ich halt schon ein bisschen overpowered, ehrlicherweise. Fand ich aber, was sie gut gemacht haben, bei den Schildträgern oder bei den Deathtroopern oder auch bei den gamorreanischen Wachen, dass du das nicht direkt machen konntest, dass die nicht machen. Also du konntest zwar dann später auch wieder so einen Peak freischalten, dass du dann quasi zwei Aktivierungen darauf gibst, dann wäre der auch drauf gegangen, aber dann war das halt ein Gegner weniger, den du beschießen
konntest. Genau, gegen diese Wachen, da habe ich so oft Schaden bekommen, weil ich nicht ausweichen konnte, weil die immer die ganze Zeit an einem dran waren mit dieser Axt und es war so eng und ich so, ich habe hier keinen Platz zu schießen und ich war nur so am Wegrennen und dann haben die einen schon erwischt, ich hätte ausweichen können und dann war ich okay, schon wieder in der Hocke. Aber die waren schon stark.
Ja.
Ich war jetzt mal so, okay, Die konnte
man ja auch, genau, im wahrsten Sinne, die konnte man ja auch anfangs gar nicht ausnocken. Da musstest du ja später im Laufe, brauchtest du ja dann so eine Art Schockstab, um auch so auch die Roboterwachen auch Platz zu machen.
Genau, ja,
genau, ja. Aber das fand ich trotzdem ganz cool. Du hast den Blaster auch angesprochen gehabt, der ja verschiedene Skill-Einstellungen hatte. Was war deine Lieblingsskill-Einstellung auf dem Blaster? Bist du Schnellfeuer gewesen oder?
Gar nicht, weil das gar nicht so viel Schaden gemacht hat. Und dann habe ich es irgendwann wieder normal Feuer gemacht und die selber einfach abgeschossen, zielsicherer.
Also ich habe immer schnell Feuer gehabt und dann, also ich fand das immer geil.
Ich hatte es und dann war ich so verwirrt, warum die so wenig, also beim ersten Mal beim Update hatte ich das quasi installiert und es nicht gecheckt, dass es ein anderer Modus ist und ich war so, hey, wieso muss ich so oft auf die draufschießen, dass die mal sterben und ich so, nee, lieber den normalen Schuss und dann einfach Headshots geben. Dann ist es schnell erledigt.
Ja, gut, da hast du tendenziell recht, ja. Aber ich fand das mit dem schnellen Schießen trotzdem. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, oder auch dann der Ionenblaster. Wobei, da musste ich zum Beispiel, da gab es ja den Ionen, so eine Ionenexplosion, so eine Richtung. Und es gab diesen Ionenschuss. Und es gibt im Verlauf des Spiels gibt es eine Stelle, da musst du verschiedene Generatoren starten. Und die kriegst du aber mit diesem Blast überhaupt nicht hin. Das heißt, du willst da hin. Das ist auch nur ein Nebenschauplatz. Das hat nichts mit der Story zu tun. Das ist nur was, wo du was freischalten kannst oder so einen Gegenstand finden kannst. Und dann musst du aber trotzdem, habe ich zumindest für mich so gedacht, da brauchst du diesen Ionenblaster und nicht diese Ionenexplosion. Das fand ich dann ganz, ganz spannend wieder. Auch ärgerlich, weil ich dann wieder zurück zum Schiff musste, es umbauen musste und dann wieder hin. Ne? Das war aber naja. Alles in allem, muss ich aber sagen, fand ich jetzt die Gameplay, die Mechaniken eigentlich sehr gut. Ja, das Schleichen war natürlich sehr, sehr lastig und auch die Art, da wurde sich ja viel drüber beschwert, dass Kay quasi ja jeden Gegner mehr oder minder aus der Deckung heraus irgendwie ausnocken konnte. Ob das jetzt eine Sturmtruppe war oder halt später eine gamorreanische Wache oder sonstiges, das fand ich aber gar nicht so schlimm. Ich habe mir nämlich gedacht, die Leute haben sich darüber beschwert, dass das funktioniert, dass Kay quasi mit ihrer Faust einem Sturmtruppler auf den Helm steckt und den umnockt. Aber ich habe jetzt gerade wieder Andor gesehen, die Serie. Ja. Und da gibt's in der Folge, wo du diese große Hologrammnachricht von Andors Mutter siehst. Da hast du einen Kumpel von Andor und der haut auch mit seinem Kopf, der gibt quasi dem Stormtrooper eine Kopfnuss und der fällt halt auch einfach rum.
Ja, also Stormtrooper sind ja deren Rüstungen sind ja scheinbar aus Papier. Das war ja ein paar Mal in Star Wars, wo die Aber stimmt, ich fand es am Anfang auch so, okay, die verprügelt die alle. Wo ist meine Assassinenklinge? Kann ich die alle abstecken?
Wo ist meine Assassinenklinge?
Ja, mit einem Elektroschocker war das dann ja schon ein bisschen logischer, wenn man den hatte, ja, dass es dann so eher gepasst hat. Aber ja, fand ich jetzt nicht so schlimm.
Mich nee, ich fand das auch überhaupt nicht schlimm. Das war halt das, was der ein oder andere negativ irgendwie für sich gesehen hat. Wenn wir mal vergleichen mit den letzten zwei großen Star Wars Titeln, Jedi Fallen Order und Jedi Survivor, natürlich jetzt Charakter komplett unterschiedlicher Natur, aber kann sich ein Outlaws deiner Meinung nach da behaupten trotzdem?
Also ich habe nur Fallen Order bis jetzt gespielt.
Was?
Survivor nach- ja, aber ich weiß, was in Survivor. Ich habe meinem Bruder zugeschaut, wie er sich durch dieses Spiel gequält hat.
Oh nein.
Das Spiel war auch immer auf Jedi Großmeister, muss man sagen. Und dann waren da noch 10 verbuggte Gegner, die ihn genervt haben. Aber ja, also das ist ja, ich weiß nicht, ich finde, es ist schon was anderes. Ich finde Outlaws schon besser. Allein, weil einfach nicht diese dämliche Jedi Order Fallen Order Map da ist. Wo ich mir gedacht habe, bitte ändern die das in Survivor. Und ich ihn gesehen habe, in Survivor ist genau dieselbe schlechte Map, weil ich so, okay, das fasse ich nicht an. Das ist einfach furchtbar. Kann man kein vernünftiges Webdesign machen? So, wieso? Ja, aber ich meine, Cal ist als Charakter ja schon cool, auch mit BD als Sidekick. Es war schon cool, Jedi Fallen Order. Ich habe das Gefühl, ich glaube, man, es wäre anders cooler gewesen. Ich glaube, Jedi Fallen Order, die hätten auch sehr gut als Open-World-Game funktionieren können. Oder
also gerade Outlaws hat ja Open-World-Ansätze zumindest. Ja.
Survivor.
Ich meine Survivor, ja genau. Das hat ja aber zumindest so einen Ansatz von.
Ja, also gerade wenn man halt auch irgendwie die Spiele vergleicht mit anderen Spielen, die so zum selben Zeitraum rauskommen, wo die irgendwie so 10-mal schlechter sind, finde ich Outlaws schon besser. Einfach so, ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, was positiv ist bei Fallen Order, dass man so ein bisschen Bossgegner hatte. Das hat jetzt in Outlaws mir quasi gefehlt, aber das ist in Assassin's Creed Teilen. In letzten, da gab's schon Bossgegner. Ja, das hat mir so ein bisschen in Outlaws gefehlt, so diese, also es war jetzt, man hatte ja in Fallen Order immer diese Tiere, gegen die man kämpfen konnte, die ich zwar absolut gehasst habe, weil die alle super nervig waren. Immer in diesen winzigen kleinen Bossräumen, wo man keinen Platz hat auszuweichen. Aber so das, ich weiß nicht, das hätte vielleicht so ein bisschen noch eine Herausforderung. Weil man hatte so die Death Trooper, aber die hattest auch nur, wenn du das voll hattest, das imperiale System. Aber so Zwischengegner gab es jetzt nicht so, wo irgendwie was war, wo irgendwie doch noch, hätte noch so eine nette Herausforderung. Man fällt in so ein Salakloch und da ist irgendwas drin, eine Höhle in Akiva und da ist auch irgendein, ich meine, da waren diese kleinen nervigen Froschdinger, aber...
Also es gab den einzigen Gegner, den es gab, der halt wirklich als Endgegner zu werten wäre, war der Rancor.
Aber ja, das fand ich aber auch so furchtbar, den Kampf. Aber man selbst nichts machen konnte, wirklich, außer rumrennen. Außer
ausweichen,
außer verzweifelt nicht ausweichen können, weil ich zu unfähig war, diesen Knopf zu drücken.
Ich möchte mich nicht ducken. Gut, aber das heißt, da hätte Outlaws vielleicht noch was machen können, wobei ich das jetzt so auf die Story bezogen gar nicht so tragisch gefunden habe, weil es ja irgendwie trotzdem eine sehr...
Story nicht, einfach so halt als Teil der Open World, dass da irgendwo was ist, als Herausforderung. Die Dorfbewohner sind so, boah, da ist seit Ewigkeiten dieses... Also es gab ja auf der Show auch diese Hunde, diese Wilden, von dem einfach einer die ganze Zeit voll friedlich in Jonathan's Hope gechillt hat. Und ich war so draußen in der Natur, zerfetzen die mich, wieso chillt der hier vor der Bahn? Ja, also sowas ist dieses, sind so, oh, da ist die ganze Zeit so ein Ding da, die greifen uns an und dann geht man hin und in der Höhle ist irgendwie so ein großer von denen, das ist dann die Mutter oder irgendein anderer Gegner halt so als Nebenquest. Also es gab's bei Odyssey und Valhalla, war ganz cool, da gab's immer diese Jagdquest, wo so mystische Tiere verteilt waren.
Ja. Ja.
Und die musste man erlegen. Das hätte auch irgendwie so, das sind wüstige Star Wars Kreaturen oder so ein Charakter, der so sammelt, so ein Sammler. Also so ein reicher Typ, der so Kreaturen sammelt und er will dann deren Schädel oder Knochen. Und man ist halt Gangster Unterwelt, man trifft ihn und ist so, okay, ich hab gehört, du bist ganz gut mit einem Blaster. Da ist so eine Höhle, da ist so ein super seltenes Tier. Kannst du es erlegen und mir seinen Kopf bringen? Und man zieht halt los und macht das für Geld. Also es hätte so reingepasst,
das hätte ich. Das hätte ja unter dem Aspekt sehr gut gepasst. Ja. Stimmt, das hätte man.
Ubisoft, also ruf mich an. Ich habe in 6, 5 Monaten meinen Master zur Arbeit.
Kannst du dich in den Rat der Jedi setzen? Dann bist du besser als Anakin. Weil du hast deinen Master-Titel.
Ich habe meinen Master.
Ja, aber was für mich das Spiel noch unglaublich erleichtert hat, oder was mir dem Spiel oder beim Spielen an sich nochmal einen unglaublichen Boost gegeben hat, wir haben es gerade auch schon kurz angesprochen, Sabak, ja, Kessel Sabak, ganz tolles Spiel. Mega. Es gab auch noch ein paar, ja, also es gab so zwei kleine Spiele, da konnte man so an einem Shooter-Automaten konnte man spielen oder so ein Autosimulationsspiel, und man konnte halt Wetten abschließen auf irgendwelche
Rennen.
Genau. Das fand ich cool, das hat dem Spiel so ein bisschen noch eine Erweiterung gegeben, aber gerade Kessel Sabak. Also ich glaube, ich habe selten so ein tolles und auch teilweise frustrierendes Spiel erlebt wie Kessel Sabak.
Ja.
Und du hast mir zum Geburtstag meine persönliche Sabak-Karte gemalt. Vielen Dank nochmal dafür. Aber Sabak war auch so ein Feature, wo du gesagt hast, geil. Ja.
Das war auch so, also ich hatte so, das hat hier unser Vorfolge erwähnt, dass bei anderen Spielen auch immer so Games waren, wo ich so ein bisschen fragwürdig war, weil ich nicht so gerne, aber Sabak, als ich den ersten Sabak-Tisch gesehen habe, ich war so, okay, ich probiere das jetzt aus. Und einfach auch später dieses, dass man so betrügen kann und dass es ja auch irgendwie Sinn ergibt und wie das eingeführt ist, einfach mega.
Ja.
Also das macht schon Spaß. Es war auch schon schwer und Glück. Es war dann doch irgendwo manchmal auch ein Glück, welche Karten man hat und welche Karten die anderen haben, aber nee, das war schon echt mega gemacht. Also es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das Coole ist ja, was ich ja erst im Nachgang auch irgendwie gelernt habe bei dem Spiel, dass wenn du kein Sabak hast, also ein Sabak, für die es jetzt aus dem Stegreif nicht wissen, in dieser Form des Kessel-Sabak sind einfach zwei identische Karten. Am besten ist halt das Zylop-Sabak, das ist halt keine Zahl, das ist einfach die höchste, quasi das Ass, wenn man das so möchte. Wenn du zum Beispiel eine 1 und eine 2 hattest, dann hast du nur ein Chip beim Verlust abgenommen bekommen, plus die Chips, die du gesetzt hast. Genau. Und das habe ich viel zu spät erkannt. Meine erste Runde, ich weiß nicht, ob das Spiel das bei dir genauso gemacht hat. Die erste
ist gleich bei allen.
Die habe ich ja ohne Probleme gewonnen. Das war ja so, hör, guck mal, sie haben mich angefixt. Das ist wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, also wir wollen jetzt hier keine Drogen verherrlichen, aber ich glaube, jeder, der das macht, Glücksspiel, ja. Guck mal, der erste ist umsonst, aber dann. Aber es hat mir viel Spaß gemacht, auch so die Leute, die man dann dort auch so ein bisschen kennengelernt hat. Also ja, das war jetzt, gab glaube ich zwei oder drei Leute, die relevant waren in diesem Spiel. Aber man konnte halt natürlich in jedem Ort konnte man dann, oder auf jedem Planeten konnte man ein besonderes Sabak-Spiel spielen, was dann gewertet wurde vom Spiel und mit dem du dann später quasi eingeladen worden bist zu größeren Sabak-Spielen,
das
wo du dann
ja
auch gegen Lando spielen musstest.
Syndikate plus, also wenn du ja im Pike-Viertel einfach mit Pikes Sabak spielst, steigt dein Ruf mit Pikes auch, wenn du die abziehst.
Richtig, aber auch nur einmal,
nur beim
ersten.
Nur einmal, okay. Ja. Ich habe es dann nicht mehr gemacht. Also.
Aber Sabak ist eine ganz, ganz große, eine ganz, ganz große, coole Geschichte. Wie sieht's denn für dich aus? Jetzt du hast das Spiel durchgespielt, hast du gesagt, du hast das Spiel aber nicht auf 100%, du hast noch kein Platin geholt. Wenn man jetzt mal sagen würde, dass das Spiel wäre jetzt einmal durchgespielt worden, perfekt durchgespielt, alles fein, das Spiel ist toll. Hat das einen Wiederspielwert?
Für mich ja. Also ich werde es schon, glaube ich, ich wünschte, wenn ich die Zeit hätte, würde ich es schon nochmal spielen, auch um einfach ein paar Entscheidungen anders zu treffen und zu schauen, ob das jetzt irgendwie krassen Unterschied macht oder einfach auch ein bisschen anders zu spielen. Weil man jetzt doch sehr schnell, also ich war sehr schnell sehr gut mit allen Syndikaten und ich würde es dann vielleicht einfach mal anders spielen, dass ich eher schlecht mit denen bin oder keine Aufträge mache und schauen, wie das ist. Ja, schon. Also ich glaube, ich würde es schon nochmal spielen, wenn ich die Zeit hätte. So. Ja.
Also ich würde es auch gerne nochmal spielen und ich würde es auch anders ansetzen, weil ich, natürlich, jetzt hast du auch die Erfahrung mitgenommen. Ja. Du weißt jetzt, na, dieses Zuhören, dieses Datapads lesen, mal diese Ortschaften auch aufsuchen, die das Spiel dir dann auch so ein bisschen vorgibt. Das ist total interessant. Ja, du bist ja irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, ich brauche jetzt noch für meinen Blaster diesen einen Gegenstand und den finde ich auf Toshara dort auf dem hohen Hügel XYZ, da muss ich jetzt hin. Oder irgendwo in der imperialen Basis. Und es gibt noch genug Bereiche, in diesem Spiel, die ich zwar schon komplett abgegrast habe, wo aber trotzdem noch irgendwo Kisten versteckt sind, die ich noch nicht gefunden habe. Und das finde ich halt cool. Oder auch, du hast Jack Corso vorhin erwähnt, das ist ein der frühere Besitzer, der
Bahnbrecher,
genau. Und der jetzt, man findet ein kleines Hologramm, ja, und da wird dann quasi nochmal ein Nebenstrang aufgemacht. Das fand ich ziemlich cool gemacht. Cool. Hast du es abgeschlossen komplett?
Nee, noch nicht.
Ich habe es komplett abgeschlossen, dann sage ich dir nichts dazu. Aber ich fand die Idee dahinter ganz interessant, ja. Und von daher, ja, also wieder spielwert, wenn du das noch nicht gemacht hast, macht es auf jeden Fall Sinn. Aber selbst wenn, ich glaube, das ist so ein Spiel, da kann man immer mal wieder reintauchen.
Ist auch nicht so lang, ja. Also so jetzt, keine Ahnung, ich habe auch schon mal dran gedacht, Odyssey nochmal anzufangen, weil das auch einfach super genial ist und man da ja auch wirklich sehr viele Story-Entscheidungen treffen kann, die das Spiel ja drastisch beeinflussen. Aber boah, das ist ja auch so viel, was es da gibt und zu tun. So, deshalb ist es, glaube ich, da schon eher, dass man jetzt nochmal so eine Runde Outlaws spielt und so, was ist, wenn ich mich nur mit den einen Syndikat gut verstehe oder was, wenn ich jetzt das mache, so.
Ja.
Hält man nochmal for the fun.
Also es gibt immer noch viel Abwechslung, die das Spiel dann auch wieder spielbar macht oder auch, dass man trotzdem auch lange motiviert dran bleibt. Also gerade so diese Schatzsuche, die hat mich dann schon sehr motiviert, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt trotzdem jeden Punkt irgendwie haben. Ich möchte jetzt in jede Kiste aus jeder Basis irgendwie bekommen. Natürlich. Und manchmal kannst du halt auch, du kriegst halt recht spät im Spiel einen Fusionsschneider, um dann auch durch...
Viel zu spät.
Viel zu spät.
Das hat mich so am Anfang genervt, weil ich war so, hallo, wo
komme
ich das
her? Natürlich? Genau.
Wo? Da sind Schätze vor meiner Nase und ich komme nicht dran.
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Da habe ich gesagt, warum kann nix sich dann einfach durchquetschen? Mist. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, fand ich das hier schon ganz, ganz großartig. Also ein Spiel, was ich sehr gut meines Erachtens nach in den Kanon von Star Wars integrieren kann oder auch integrieren wird. Ich denke, wir werden Kay auch sicher das ein oder andere Mal nochmal sehen. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal. Aktuell steht ja auch an, das hat jetzt weniger was mit dem Spiel zu tun, aber Amberly Gonzalez steht zum Beispiel. Für die Gaming-Industrie gibt es ja auch verschiedene Preise, die es gibt. Und sie steht da quasi für Best Actress oder Best Performance steht
schon
sie da an.
Verdient.
Ja, hat sie definitiv verdient. Und also von daher, Outlaws kann da gerne auch einen zweiten Teil bringen. Ich würde gerne wissen, ob es eine Fortsetzung gibt. Wie gesagt, es kommt jetzt drauf an, wie sich jetzt auch Wildcard oder dann auch das Hondo Onaka-Ding spielt.
Oh, Hondo, ich freue mich schon zu sehen.
Wenn ich jetzt öfter mal Hondo sage, reagierst du dann immer drauf. Oh, Hondo.
Es ist halt ein Favorite Character. Wenn ich schon nicht Cat Bane bekomme, dann immer ein Hondo Onaka. Ja. Aber ich hoffe, dass er nicht so abgespackt wie ein Rebels aussieht. Das hat mich ein bisschen zerstört. Ich weiß, was mit ihm passiert.
Er war ein bisschen dünn, ja.
Sie war schon sehr, ja, nicht nur das, er war so in Clone Wars, ist er so der großartige Pirat und der nimmt es mit Jedis, mit Sith auf, der gibt so ein, der scheißt so auf alles und ist einfach, der nimmt so Count Dooku gefangen, dann ist es so, ja, hier Jedis, die wollt ihn haben, ah, nee, doch nicht, und dann hat einfach Count Dooku, Obi-Wan und Anakin gleichzeitig gefangen und dann überlebt der Maul und Savage so und Grievous, like, er hat sehr viele Leute überlebt, es ist sehr beeindruckend und dann ist er in Rebels so dieser komische Onkel, der mit dem Schweinschild und ich bin nur so, Hondo.
What der mit dem you? Schweinschild. Mit dem Axnord.
Ja, was passiert mit ihm? Er hatte so viel in seinem Leben. Er war so beeindruckend. Jetzt ist er dieser weirde Onkel, der da ist.
Sehr geil. Ja, schön. Lass uns noch zwei Punkte nochmal überlegen. Also ich glaube, über sowas wie Grafik und Performance, wobei doch, wir müssen, glaube ich, sogar noch darüber sprechen. Wir hatten im Vorfeld ja gesagt, auch in der letzten Folge, dass gerade zu dem Zeitpunkt kam dieser IGN-Trailer raus und viele haben sich über die PlayStation 3-Grafik beschwert. Hattest du den Eindruck, das Spiel hat schlechte Grafikleistung gehabt?
Nee, nicht so wirklich. Also es war ganz okay. Also es war jetzt auch nicht so im Vergleich mit einem anderen Spiel, fand ich dann beim anderen Spiel die Grafik schon besser. Aber so eigentlich war das ganz gut, vor allem. Ich glaube, man musste so ein paar Einstellungen rumdrehen, weil das sehr komische Standard-Settings hat. Ich hatte am Anfang auch vorgestellt, dass diese schwarzen Balken da im Filmmodus waren.
Mhm.
Wenn man, also das war so, aber nachdem man in Einstellungen muss man so ein paar Sachen umstellen, weil die, wie gesagt, ganz komisch auf Standardeinstellungen waren, zumindest bei der PS5. Aber sonst ist mir jetzt nichts aufgefallen. Also außer irgendwie mal kurz irgendwie stand ein Stormtrooper da, der keine Hände hatte, weil die irgendwie in seinem Körper drin waren. Da habe ich ein Foto gemacht, weil es so lustig aussah. aber jetzt nicht so Schlimmes, Bahnbrechendes. War schon okay.
Also ich hatte, ja. Ich glaube, in dem gesamten Spiel, ich hatte eine Situation, da ist mir das Spiel abgestürzt. Und ich weiß auch gar nicht, warum. Ich glaube einfach, ich habe zu lange gespielt. Da hat das Spiel gesagt, jetzt machst du mal eine Pause. Das könnte unter Umständen sein, ich weiß nicht. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich ein Performance-Problem hatte. Mit der Grafik hatte ich so gar keine Schwierigkeiten. Also ich fand die super. Ich fand, klar, du hast schon so in den Zwischensequenzen, hast du natürlich gesehen, die waren ein bisschen aufpolierter als im normalen Spiel. Aber selbst da, also wenn...
Immer so.
Ja, also. Natürlich. Und, aber selbst wenn du halt irgendwie diese kleinen Nix-Schätze gefunden hast und Kay sich dann hingekniet hat und Nix dann auf der Schulter war und die sich dann immer angeguckt haben, das fand ich immer, das war immer schön. Das waren für mich Momente, wo ich sage, ach, toll. Und das Einzige, was ich jetzt hatte, ich habe das Spiel durchgespielt und bin jetzt auf Trophäenjagd gegangen und da hatte ich ein Performance-Problem und ich weiß nicht, ob das... Also ich habe den Bug vorher nicht gehabt, wenn ich auf Alarmstufe gekommen bin, also bei imperialer Alarmstufe, dann hat das Spiel angefangen, plötzlich ist immer langsamer geworden, bis es gefreezed ist. Das habe ich auch nur nach Spielende gehabt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe dann den Spielstand laden können, dann war das auch alles wieder fein. Aber das war das einzige wirklich Performance-Problem. Ich dachte, okay, aber gut, hat mich halt in meinem Spiel selber nicht gestört, kam halt erst später. Ja, ansonsten...
Ja, lief gut. Wie so ein Standardspiel. Jede paar kleine Probleme, aber welches Spiel hat das halt auch nicht heutzutage? Genau, so.
Auch das wieder meckern auf hohem Niveau.
Mit dem nächsten, jetzt kam jetzt nochmal sehr viel an Fix und Update. Ich bin gespannt, wenn ich jetzt nochmal wieder reinschaue, wie es sich anfühlt.
Ja, also mit 1.4 soll sich ja ein bisschen was ändern, auf jeden Fall auch die Gegner sollen eine bessere Hitbox haben, also sollen besser getroffen werden, sollen auch Schwachstellen haben, die besser zu treffen sind, beziehungsweise die dann auch nachvollziehbarer sind.
Nee, ich meine so, weil stimmt, so Schwachstellen gab es jetzt nicht so.
Ja, also ich meine, tendenziell hast du als Shooter immer auf den Kopf gezielt, klar. Aber gerade so bei den gamorreanischen Wachen hat das halt wenig gebracht oder auch bei den Deathtroopern, da musstest du halt einfach, da war es die Masse, die es am Ende war. Aber da soll sich ein bisschen was tun und soll auch einfach performance-technisch nochmal aufpoliert werden. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass das hier nochmal eine gute Möglichkeit wird. Ich glaube, ich werde es auch mit 1.4 dann definitiv auch nochmal neu starten. Einfach vielleicht auch den Schwierigkeitsgrad erhöhen, mal gucken, ob das was am Ende macht.
Du gespielt?
Den normalen, glaube ich. Ich glaube, es gab drei und ich habe den normalen gespielt. Ich wollte ja schon irgendwie die Story auch kennenlernen. Genau. Was könnte denn Star Wars Outlaws jetzt für die weitere Entwicklung in Star Wars bedeuten? Hast du da, also siehst du da mehr Star Wars Spiele jetzt in Zukunft am Himmel?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das so ein Ding war, so Star Wars Open World ist möglich und andere Spiele, wo nicht Jedi sind. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass da, wie gesagt, ich glaube, ich habe auch in Interview oder so, war ja von Ubisoft, dass die auch nicht abgeneigt werden, wären zweiten Teil zu machen oder das weiter zu erzählen, die Story. Oder ja, mal sehen, was von anderen Publishern kommt. Da gibt es ja auch andere, die gute Open Worlds erzählen können oder so. Deshalb
würdest du dir, oder in welcher Epoche würdest du dir eine Geschichte wünschen?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin mit allem irgendwie zufrieden und cool. Vielleicht auch mal was eher ein bisschen abseits, dass man auch eben Story-Freiraum hat. Sonst, ich glaube, ich fände das so ein ganz Ding, wo man so wirklich so ein Kopfgeldjäger sein aufbaut. Ich weiß, es gibt die Old Republics, wo man viel tut und Kopfgeldjäger sein kann, aber ja, das wäre auch so wie Outlaws, dass du halt irgendwie als Kopfgeleger bist und dein Charakter dann hast, der seinen Weg geht, der vielleicht auch mal ein bisschen mehr böse ist und wobei das ist eh immer so ein Ding bei Hauptcharakteren, dass die, es ist immer noch mal kurz mein Favorite-Moment in Odyssey, da gibt es ja Sokrates, den Philosophen und so. Und man, immer in so einer Quest ist halt kurz gefangen und ich schlachte so ein halbes Dorf ab, um ihn zu befreien. Und dann philosophiert er mit mir über das Töten von Menschen und so. Und Cassandra ist so, ja, ich bin eigentlich so voll der gute Mensch und alles und nur für das Gute. Und ich so, du hast gerade bestimmt 50 Menschen getötet und 20 Zivilisten. Und 5 hast du einfach nur mit einem brennenden Pfeil abgeschossen, um zu sehen, wie die verbrennen. Erzähl niemandem, dass du ein guter Mensch bist.
Ja, alles nur für die Mission. Alles nur für die Mission.
So, ja, ja. ja, aber wäre eigentlich aber cool, wenn man wirklich so mal einen böseren Charakter spielt, der moralisch flexibel ist. Oder halt auch wieder irgendwie ein Jedi, der zu Beginn des Jedi-Ordens seinen Weg bahnt und findet. Oder, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es für alles irgendwo Potenzial, eine Story zu erzählen.
Also ich würde mir sowas wünschen wie so eine mandalorianische Geschichte. Ich meine, wir haben jetzt natürlich sehr viel Mandalorianer gehabt, aber was ich mir auch cool vorstellen könnte, ist, dass du halt so nach und nach dann deine Rüstung, so wie es Mando halt machst, so dir erspielst, freispielst, wie auch immer. Das könnte ich mir auch cool vorstellen.
Es wäre auch cool, so seine Waffe zu suchen, also weil die haben ja auch verschiedene Waffen.
Ja.
Und dann kannst du eben auch raussuchen, welche Waffe du spielst und dann noch da viel Story und auch Bossgegner. Ich meine, wenn es eins in Mando gibt, dann immer ein großes Monster in der Folge, das alles ruiniert, aber dann besiegt wird. Das lässt sich doch prima in Open-World-Spiel umsetzen. Ja, das war auch cool so.
Ja,
Mando also, zu seiner Primetime damals. Ja,
hoffen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Cool. Mensch, Caro, jetzt haben wir eine ganze lange Zeit über Outlaws gesprochen.
Immer noch nicht genug. Ich könnte weiterreden.
Wir könnten noch immer weiterreden, aber ich glaube, wir sollten vielleicht zum Abschluss kommen. Du hattest gesagt, hey, in der letzten Folge Outlaws kriegt alleine für das, was du da gesehen hast, 10 out of 10. Wie ist es heute?
Es ist doch immer noch sehr, sehr gut. Also es ist nicht mein absolutes Favorite Game. Es ist leider so, Horizon hat mein Herz für sich gewonnen, seitdem ich das jetzt angefangen habe zu spielen. Aber Outlaws ist ganz knapp dahinter. So wäre der Star Wars Bonus dann drüber, aber es ist schon sehr gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist immer noch 10 von 10.
Okay. Also bei mir ist es auch sehr, sehr hoch angesiedelt. Für mich ist es eine 9 von 10, da muss ich ganz ehrlich gestehen. Was immer noch eine Top-Bewertung ist. Das hat für mich aber halt auch den Hintergrund. Die Story war sehr, sehr gut, aber stellenweise doch halt ein bisschen vorhersehbar. Ich meine, ja, das am Ende mit dem Storyplot zwischen Sliro und Jalen, okay, ja, kann man erkannt haben, kann man auch nicht erkannt haben. Für mich war es wirklich etwas, wo ich gesagt habe, okay, so ein bisschen was war nachzuverziehen, schon im Vorfeld, ein paar kleine Ecken und Kanten hat, glaube ich, jedes Spiel.
Ja.
Also rein vom Herzen her 11 von 10, weil es halt einfach eine ganz, ganz tolle Zeit mir beschert hat. Aber man muss halt ehrlicherweise sagen, auf einer technischen und Storytelling-Ebene und die Story ist hier nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern wirklich dann der technische Punkt, ist es für mich eine 9 von 10, was immer noch eine ganz, ganz tolle Sache ist. Und ich glaube, das ist eine faire Bewertung.
Ich finde, mein Bruder hat es eigentlich ganz nett gesagt, zum Start war es eine 10 von 10, zum Ende eine 7 von 10 für ihn, weil man eben am Ende dann die ganzen Fehler revüht hat und dann war so, es war, aber er hat es trotzdem gern gespielt und ich glaube, ich bin einfach, es bleibt bei der großen Liebe, Kavis. Ich werde nie was Schlechteres geben als 10 von 10.
das ist noch nur fair und nur gut. Ja. Liebe Caro, und für alle da draußen jetzt, also erstmal dir vielen Dank, dass du heute hier mit mir über dieses sehr großartige Spiel gesprochen hast. Wenn ihr jetzt da draußen sagt, Mensch, das ist total toll gewesen, Caro ist ja auch Sympathieträgerin, von der möchte ich gern mehr sehen und hören, schaut in die Shownotes, dort findet ihr den Link zu ihrem Insta-Account, zu ihrem Artist-Insta-Account und auch zu Jedi Rocks, dem Podcast, den sie zusammen mit Fluse macht. Und ansonsten schaut auch gerne bei uns mit rein über Instagram, gebt uns eine Bewertung über eure Podcast-Plattformen oder auch über YouTube, wenn ihr da schaut und hört. Wir freuen uns da oder von euch zu hören. Gebt uns mal euer Feedback. Wie habt ihr Outlaws empfunden für euch? Seid ihr auch so positiv wie wir? Selbst wenn wir doch den einen oder anderen Kritikpunkt haben, aber es ist positive Kritik.
Yes.
Oder seid ihr vielleicht ganz anderer Meinung und habt da vielleicht andere Wünsche gehabt am Ende des Tages? Hast du noch irgendwas, Caro?
Nee, das war's, nix. Wir beenden die Aufnahme.
Das war's, okay, alles
drückt
klar.
Drückt den Knopf.
Nix, drückt gleich den Knopf. Ihr Lieben da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in einer weiteren Folge oder ihr hört Caro in einer weiteren Folge bei ihr im Podcast. Und bis dahin, wie immer, ein freundliches Möge die Macht mit euch sein.
Musik ist auch einfach 10 von 10.